Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 56. Heute mit Mark.
Rage.
Mit Flydi.
Kriegerprinzessin Xena.
Felix.
Neuland.
Nitro.
Ingo. Ill-Trippen.
Ah, das fängt schon gut an. Ja. Gott, so, echt. Ihr hättet so auch coole Namen nehmen sollen. Ihr hättet hier Viper.
Viper.
Das war, glaube ich, eine Frau.
Macht ja nichts.
Also, egal. Also die Namen waren, also mein Name war von American Gladiators.
Mein auch. Show.
Und ihr seid komische Leute einfach.
Ja. Ja. Ich wollte Xena sein.
Flydi ist Post-Gender.
Post-Gender.
Ja.
Er kann alles sein.
Ja.
Also wieder. Ist er eine Mikrowelle geworden.
Also, mal ganz ehrlich, wenn wir alles sagen, eine Mikrowelle ist nicht so schlecht.
Ich meine,
ja?
ich kann auch 2,4 Gigahertz senden. Das ist schon mal gut. Badass. Ich mach dein WLAN kaputt.
Das hast gute du Geschichte, davon. Junge.
Flydi macht dein WLAN kaputt.
Ja, wenn ich will, mache ich sein WLAN kaputt.
Das ist aber schön.
Dann geht er auf 5 Gigahertz. Das die coolen halt Leute sind eher auf 50.
Muss ich halt ein bisschen pumpen.
Wir haben Post bekommen.
Voll gut.
Wir haben ein Code-Quartett bekommen. Also Code mit C. Und willst du es vorlesen von Johann Weiher? Ja, was hat er geschrieben?
Hey, ich wollte mal ein Dankeschön-Geschenk für den tollen Podcast schicken. Anbei das Code-Quartett für euch. Die Daten sind auch Open Source und auf suplus.de verfügbar. Dort kann man es auch kaufen.
Das ist ein Smiley.
Viele Grüße, Johann. Johann?
Ja.
Ja.
Jetzt
ja.
Machen wir auf,
super
Felix.
Gut. Genau, kommt, ich mach's auf.
Was ist es denn überhaupt? Also
es ist ein Kartenspiel.
So in Tradition von diesem alten...
Grün und Schwarz.
Nee,
wie hier... Wie Quartett halt.
Naja, du hattest doch früher immer diese Autospiele.
Achso, ja, Auto, genau.
Vergleichen, Auto voll gut. Vergleichen musstest hier. Mein Auto ist älter, meins ist schneller.
Okay, ich mach mal jetzt.
Boah. Wow.
Voll gut. Oh, das ist so neu, ist sogar noch eingeschweißt und alles.
Yeah. Jetzt kommt, teil mal auf. Mm. Gib mal her.
Okay, du kriegst ein paar. Mach mal das richtige.
Ich
hab Lisp, ich hab schon gewonnen, ich hab dann verloren.
Scheißegal. Schneid dich nicht an den Klammern.
Was hast du?
Yeah.
Du kannst ein Logo haben.
Logo. Ich hab PHP. Scheißdreck.
Aber Assembly Basic
Distribution.
Distribution. Hier war der Karte falsch rum drin. Ja. Wie geht das denn?
Ich weiß nicht, Distribution 3.
7. Ich krieg's. Oh. Meine ist höher.
Gib mir mal die Karte.
JavaScript kannst du haben.
Ja, nee, JavaScript ist cool.
Nee, das ist scheiße.
Nerdfaktor. World, Hello World Length.
Oh,
yeah, das ist gut. Hello World Length.
Ja, da.
Was? Lisp und Python haben den gleichen Nerdfaktor? Ich glaube auch. Bullshit.
Also ich gewinne hier auf jeden Fall
mit net designed.
Mit 1400.
Aber ich meine, wenn du Lisp programmierst, dann wächst dir quasi unter deinem Nerdbart noch ein weiterer Bart.
So, länger, mehr oder weniger?
Mehr.
Lower ist besser, steht hier hinten auf der Rückseite.
Rekursiver Metabart, dir wächst ein Bart, der deinen eigenen Bart verändern kann.
Scheiße. Genau.
Lower. Zur Laufzeit.
Dir wächst ein Makrobart. Du hast dann Bartmakros, die können sich dann währenddessen...
Macht Sinn.
Also ihr könnt euch das Zeug kaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch das auch selber runterladen und selber ausdrucken. Also wie gesagt, die Daten sind Open Source. Ihr könnt wahrscheinlich auch Bug-Reports schicken an ihn, wenn ihr meint, da ist irgendwas falsch oder es ist irgendeine Sprache übersehen worden oder sowas. Ansonsten ist es ganz lustig. Hier kann man halt also einfach gucken, wann kam die Sprache wann ist die erfunden worden quasi. R zum Beispiel 1993.
R war aber auch eher so ein praktischer Witz.
Ja.
R-Virtualisierung, nee, diese Visualisierungsgedöns benutzt.
Nee, nicht mal mehr Visualisierung. Das ist ja immer so.
Für Statistik ist das.
Ja, genau. Ist halt
also ich habe Leucode.
Ich habe Brainfuck. Hello World.
Wie kann Leucode Distribution haben, wenn es eigentlich bloß eine Makro ist?
Sehr schön aus, das Hello World. In Whitespace.
Das finde ich, sieht da mit am coolsten aus.
Ja. Also könnt ihr euch, also da gibt's auch einen Shop, könnt ihr euch kaufen oder ihr kommt mal zu uns zum Spielen hier, ich weiß nicht.
Oder ihr könnt es auch selber ausdrucken.
Selber ausdrucken, genau.
Weil es ja Open Source Free Spiel
ist auch im GitHub, Dings. Wie gesagt, Patches schicken oder so.
Was sind das von Assembly?
Das ist jetzt die
Wir
Frage.
Spielen auf jeden Fall.
Was meinst du, x86?
Ist es hier? Nee. Ich weiß es nicht.
Vielen Dank, Johann, kommt jetzt, packt es mal wieder ein.
Nö.
Ihr könnt nachher noch weiter spielen. Tote der Woche.
Brainfuck.
Chrome Frame. Ist tot?
Jo. Mhm. Ja. Ja. Hat das einer benutzt von euch?
Nee. Was war das?
Also das, du konntest in deine Webseite einen Link einbauen und wenn Leute dieses...
Ach so, das ist in IE gewesen.
Yo dog, I heard you like browsers.
So, put a browser genau, in your genau. Browser. Also du konntest dir quasi, wenn du auf einem Windows läufst und im IE surfen musst, dann konntest du dir aber dieses Chrome-Frame-Plugin installieren. Und wenn eine Webseite dann bestimmtes Meta-Tag eingebaut hat, dann wurde quasi diese Webseite im Chrome gerendert, aber im Internet Explorer angezeigt.
Genau, und du musstest keine Adminrechte haben, was ganz cool war, da das auch so für Benutzer nur installieren können. Ja,
voll gut. Ja, und die sagen jetzt halt, komm, wir
benutzt jetzt, eh keiner.
Nee, die Aussage ist halt, komm, wir sind jetzt im Jahr 2013.
Könnt auch einfach ein Chrome
benutzen. Ihr könnt auch einfach mal einen modernen Browser benutzen.
Aber der Internet Explorer ist ja gar nicht so unmodern.
Ja, also zumindest in der aktuellen Version. Also
ja, 10. Natürlich, das ist mit den meisten Sachen so. Wenn du die alten Sachen nimmst, dann sind die alten Sachen auch alt.
Das Problem beim Internet Explorer ist halt, da sind die alten Sachen immer noch in Verwendung.
Ja, im Gegensatz weil die Leute zu alten Versionen von
Windows
Firefox
XP benutzen.
Ja.
Schade. Wer auch tot ist... Songbird.
Ja, da würde ich jetzt auch nicht groß nachheulen. Also die Linux-Variante war ja schon länger tot. Das war diese Mozilla, wir machen einen Media-Player-Gedöns.
Das ist das iTunes von Mozilla.
Ja, oder so halb Mozilla. Ich glaube, so richtig Mozilla war es gar nicht. War aber auf der Firefox-Engine.
Ja, das hat auf Zool basiert.
Zool. Genau. Ist halt jetzt tot. Es gibt so einen Nachfolger.
Was?
Nightingale.
Was war das quasi? Ein M-Player mit Bund?
Nee, in iTunes.
Ach so, iTunes. Sowas wie iTunes. Du konntest damit deine MP3-Player betanken und Sachen runterladen und irgendwelche Dinge abonnieren. Ich glaube, Podcast verwalten ging auch.
Das sieht einfach aus wie iTunes.
Ja, ist es auch quasi.
It's not iTunes und wahrscheinlich auch nicht so groß. Das wird keine 500 Megabyte.
Das ist Xul, da kannst du von ausgehen, dass alles komisch ist.
Wie gesagt, es gibt noch so einen Nachfolger, irgendwie Nightingale.
Ah, keine braucht es.
Die Nachtigall.
Den gibt es wenigstens noch als Linux-Variante. Also das war ja wenigstens noch etwas, wo ich gedacht habe, okay, Linux, aber die Sache für Linux war eh schon länger tot, von daher, naja. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, finde ich.
Ja.
Debian Multimedia ist tot.
Oh.
Also zumindest wollte das Debian-Projekt nicht, dass die Debian heißen und deswegen heißen die jetzt Deb Multimedia.
Sehr gut.
Und sie wollten halt auch irgendwie...
der Multimedia-Depp.
Ja, gut. Also wenn ihr das noch drin habt, die Repos, dann solltet ihr die mal schleunigst rausschmeißen.
Haben die nicht einfach ihre Debian, Domain verloren?
Nein, das habe ich gesagt. Debian, also das Debian-Projekt, wollte nicht, dass Nicht-Debian-Sachen irgendwas mit Debian in ihrer URL heißt.
Oh, okay.
Und deswegen haben sie dieses Projekt aufgefordert, das doch mal bitte zu lassen. Oh. Und dann haben die ihre Domain auslaufen lassen. Und die hat sich jetzt einen Domain-Grabber geholt.
Richtig, und der installiert nur noch Rootkits. Alle Pakete, ab sofort Rootkits.
Kein Problem. Viel Spaß. Also könnte er machen. Ich weiß nicht, ob er es macht, aber...
bräuchte ja einen Signing Key für den...
Stimmt, das ist ja alles voll secure. Was ja relativ cool ist eigentlich.
Bonus.
Es sei denn, man schlägt diese Warnung dann in den Wind und sagt, ja, ich will trotzdem das neue Paket XY haben.
Die 100 Leute, die pro Tag Debian neu installieren nach irgendwelchen Guides und die Multimedia-Repos adden, dann seine Key, ja, bestätigen. Blub, 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 blub. Genau.
Nur Leute, dass ihr es wisst.
Rootkit.
Umstellen eure Pakete. Viel lustiger war, das war leider schon letzte Woche und wir waren ja letzte Woche leider krank. Also ich war vor allem krank und ihr wart irgendwie, ihr hattet alle keine Lust. Marc hatte noch einen halbwegs validen Grund.
Ich hatte keinen Grund.
Ich musste, glaube ich, arbeiten. Musste ich arbeiten?
Und sowas.
Du musstest arbeiten, du warst krank.
Ich war krank, ich bin immer noch.
Ich hatte keinen Grund und Flydi wollte.
Ich habe dann gesagt, ja, können wir auch mal.
Chillen. Ihr könnt mich alle mal, quasi.
Ja. Ja. Nee, ich war leicht heiser, tatsächlich.
Ja. Wie gesagt, ich hatte einfach keinen Grund.
Ja, deswegen konnten wir letzte Woche eigentlich nicht diese tolle McAfee der Woche machen. Der McAfee der Woche wäre letzte Woche noch irgendwie der Hit gewesen, weil ich glaube, das erste Mal, als ich diesen Link angeklickt habe, hatten da irgendwie nur 1000 Leute drauf.
Ich habe da auch aufgeklickt, wo es 1000 Leute waren.
Ja, und jetzt sind es irgendwie 3 Millionen.
Ah, lame.
3,5 Millionen. Und jetzt ist irgendwie schon ein bisschen rum, aber wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, dieses tolle John McAfee dreht durch und zeigt euch, wie man koksend mit Nutten und Waffen.
Nee, nee, das ist ja kein Koks, das ist Badesalz.
Genau,
Badesalz. Das steht auch groß hinten drauf, Bath
Salt. Das ist ein Unterschied.
Ja, ja. Das ist ein Unterschied. Wirkt anders.
Ja.
Wirkt viel anders.
Ja, warte. Ja.
Hier, da habe ich gestern irgendeinen Newsartikel gelesen, wo sich einer den eigenen Penis abgerissen hat auf Badesalz. Das ist total die gute
Aber er hatte Gott sei Dank noch genug leicht bekleidete Damen bei sich, die ihn davon abgehalten hätten.
Ja, also deswegen hat er die auch.
Der McAfee,
ja. Ja, der McAfee. Mhm. Der andere, der hat jetzt Pech.
Ja, ja, gut, das ist dann ja...
Wir haben keine Jugendfreigabe, ne?
Ja, doch, wir sind ja Volgograd.
Genau, immer aus Volgograd.
Auf jeden Fall.
Ich meine, keine Ahnung, iTunes muss man nicht irgendwo einstellen. Ist
nee, Quatsch, komm.
Okay.
Das also wir nicht. Doch in Deutschland sowieso keinen.
Genau. Jetzt werden wir verklagt für immer einfach. Wir haben verloren.
Wenn, dann machst du halt den Explicit-Tag hin.
Ich jugendgefährliche weiß gar nicht. Schriften, bam. Ja,
auf jeden
ja.
Fall. Guckt euch das Video an, es ist total lustig, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, weil er erzählt euch, wie man McAfee deinstalliert.
Ja, und
lustig und sonstige Dinge.
Es ist sowohl lustig, aber ich glaube, es ist auch diagnostizierbar, wenn man sich mit psychiatrischen, egal.
Ich glaube, er ist einfach John McAfee.
Aber er verarscht sich schon ein bisschen selber, oder? Ja. Also ich meine...
Das ist eben die Frage, verarscht er sich selber oder ist er schon so weit?
Ja. Oh.
Ja. Ich meine, er könnte ja mal ein bisschen bei seiner Kundschaft rummarodieren und deren Rechner erschießen.
Es ist ja nicht mehr seine Kundschaft. Er weist ja ausdrücklich darauf hin, McAfee, ich habe mal diese Firma gegründet, aber hey, ich habe seit irgendwie gefühlten Jahrhunderten nichts
Jahren
mehr
verkauft.
Damit und zu der tun bekommt jetzt immer noch Spam deswegen.
Ja, das ist total gut.
Lol, ich kapiere nicht was. Baumvirus.
Warum verbraucht er 50% aller meiner... Dinge.
Und Octocore-Rechner. Ja.
Ja, jedenfalls sehr lustiges Video von John McAfee.
Wir hatten schon lange kein McAfee der Woche. Und wenn wir McAfee der Woche da haben, dann müssen wir auch ein .com der Woche haben.
Der gute Kim, der gute Com.
Ah, weil der hat es diese Woche, der hat oder letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon wieder gebracht.
Genau.
Der war ja irgendwie der Meinung, dass der Hobbit nur in Neuseeland gedreht wurde, weil er den US-Behörden überstellt werden sollte.
Richtig.
Ja.
Das ist einfach so eine gute...
Sind die alle ein
auf so eine Idee musst du erstmal kommen, ja? Leute anzuschuldigen deswegen, dass ein Film gedreht wurde und deswegen wurde... Kim.com quasi
ausgedreht. Die haben den bestimmt auch nur in HFR gedreht, weil das klar war, dass der vielleicht...
Kim. Ja. Der Kim. Und der alle seine Daten wurden gelöscht. 1 Milliarde Terabytes.
Ja, da hat er sich auch darüber beklagt, über das Datenmassaker. Mhm. Irgendwie so ein niederländischer Provider irgendwie.
Niederländisch Leaseweb.
Naja, niederländischer Provider.
Steht daneben.
Steht in den
Glück News. Gehabt.
Ja, das steht auf Heise.
Oder? Ja, naja. Da wird es aber wohl stimmen. Warum sollten die lügen? Die haben auf jeden Fall x Millionen Server, 360 Server irgendwie gelöscht.
Leaseweb Deutschland GmbH, Leaseweb Netherlands, Leaseweb USA Incorporated. Sind mehrere.
Also ein weltweiter Provider hat 630 Server mit Mega-Upload-Daten gelöscht.
Richtig. Wobei
und der .com sagt, das weil es waren noch so gute Daten da drauf.
Die guten Daten.
Ja.
Man weiß ja nicht, was es war. Deswegen ist ja egal.
Leaseweb hat dann auch direkt im eigenen Blog auch was verlauten lassen, hat auch gesagt, also wir hatten 630 Dedicated Server, die haben wir ein Jahr lang auf unsere eigenen Kosten nur rumstehen lassen. Ich meine, die Dinge werden halt alt und dann nichts mehr wert. Und sie haben auch gewartet, ob irgendjemand denn die Daten will, aber da hat sich ein Jahr lang bei ihnen keiner gemeldet. Sie sagen, dann haben sie aber auch noch Kim.com und seinen Leuten geschrieben, so, Server, wir würden die dann mal weg, wenn sie keiner, ne? Keine Antwort bekommen und 3, haben dann 2, auch gesagt. 1.
Letzte Chance.
Ja, hier irgendwie Leaseweb response to Mega Upload, response to EFF, Leaseweb sends reprovisioning notice am 11. Januar und dann irgendwann im Februar haben sie dann gesagt, ja, gut, wenn es keiner will, dann ist jetzt weg. Und dann war es wohl auch weg.
Hm. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Also ich meine, das
Das war das Mega Upload-Zeug noch.
Ja, genau, ja, das Mega Upload gibt es ja sowieso nicht mehr, von daher was soll's.
Ist halt auch so ein Circle-Jerk. Ich meine, jedem ist klar, dass da nur Raubkopien lagen.
Ja.
Also da lag sicher auch noch irgendwie 2 private PowerPoint-Slides von jemandem, der nicht kapiert hat, wofür Mega-Upload gedacht war. Aber
die hoffentlich hat er Mega auch noch auf seiner eigenen Platte und wenn nicht, hat er halt Pech gehabt jetzt. Untote der Woche. Der Startbutton, hatten wir das nicht schon?
Ja, ich weiß nicht.
Das hatten wir doch schon.
Oh gut, dann haben wir keine Untoten der Woche. Ja. So.
Also darüber haben wir
schon. Dafür haben wir lustige Tumblr.
Tumblr?
Tumblr
Woche? Ja, das ist zwar auch schon, war zwar auch schon letzte Woche, Angela Merkel hat ja Neuland entdeckt.
Ja.
Also, das Internet ist ja Neuland, hat sie gesagt.
Ja, für uns alle ist das Internet Neuland.
Also, nicht für uns, die wir hier sitzen, aber
für Angela Merkel uns.
Für, genau, für das
ja, für
uns.
Für ihre potenzielle Wählerschaft.
Das könnte das Neuland sein. Ja. Und hat dann damit natürlich total den Witz losgetreten an dem Tag. Unter anderem natürlich kam auch gleich ein Tumblr hoch. Angela Merkel entdeckt Neuland.
Und sehr lustige Bilder.
Ja. Ein paar sehr lustig.
Also ein paar sind auch lustig. Ja. Also am Anfang wurde es einfach, also du musst dir das einfach mal anschauen. Neulich. Und dann den lustigen Artikel dazu und dann ist schon lustig.
Tumblr.
Ja, sehr
Tumblr
gut.
Halt.
Also sehr gut fand ich, wir können hier nicht anhalten, das ist Neuland.
Ja, das ist okay. Das ist
okay.
Project Loon. Jetzt mit einer snazzy Webseite.
Ja, also wir haben da ja schon vor ein paar Wochen mal gemutmaßt, dass Google irgendwie so Internet mit Ballons plant in dünn besiedelten Gebieten und das scheint jetzt tatsächlich offiziell von Google, also es gibt, sagen wir es mal so, es gibt noch keine Produkte, aber es gibt mal eine Webseite und mal einen Blogpost, der das Ganze erklärt. Ja, und die wollen irgendwie so hochdruckbetankte Ballons in der Stratosphäre durch die Gegend schicken.
Sorry, hochdruckbetankt, das klingt so wie College-Saufspiele.
Ja, funktioniert das? Wenn du da mehr Luft reinmachst, wird es ja nicht eigentlich schwerer?
Mehr Luft ist mehr gut.
Da ist ja keine Luft drin.
Da ist ein Helium, oder?
Das ist irgendwas, was leichter ist als Luft drin. Weil nur Luftdruck würde nicht reichen.
Oder Philadelphia.
Ja. Jedenfalls hängen da dann noch so Solarpaneele dran und halt WRT-Router. Sowas in der Art. auf jeden Fall irgendwie eine Art von Funk-Internet-Geschichten.
Ja, aber so ein Mesh-Netz mäßig.
Ja, näher spezifiziert, was sie da technologisch einsetzen, ist es bis jetzt, glaube ich, nicht.
Jedenfalls ich glaube Internet.
Ja, also da kommt Internet
Neuland raus. Kommt da raus.
Da kommt Neuland aus der Luft.
Funktionieren mit Internet.
Genau.
Ja. Quasi.
Mehr gibt's da noch eigentlich nicht dazu zu sagen. Das soll irgendwie im nächsten Jahr dann mal starten. Und wo? Stuttgart?
Der Pilot irgendwie im Juni 2013.
In Neuseeland.
On the 40th parallel south.
Genau.
30
genau.
Ballons, Neuseeland, Südinsel.
Genau, dann testen sie das mal ein bisschen in Neuseeland, wo wir wieder bei Neuseeland wären. Und das soll dann irgendwie auch so ausgeweitet werden, sollte das gut funktionieren. Ist eine ganz nette Webseite, muss ich sagen. Ich finde es cool. Also mehr Internet für alle. Und so sollte das funktionieren, ist das ja für so Gebiete, wo es sonst gar nichts gäbe, schon eine Chance, finde ich.
Die kriegen ein Neuland.
Die kriegen Neuland.
Die bekommen echtes Neuland.
Ja. Echtes Neuland aus der Luft.
Man müsste halt nur schauen, dass sie auch Computer haben, weil das wäre sonst
apropos, eher. Wenn Google jetzt schon Internet in die Clouds bringt, die haben ja die Clouds, also die Wolken auch von den Satellitenbildern jetzt entfernt.
Ja, da habe ich auch gelesen. Wobei das fast überall Landsat, also Landsat 7 hat ja noch nicht ein neues Datendump rausgebracht. Und da war das aber, ich glaube, schon immer so. Ich habe passiv Geoinformatik mit studiert, deswegen weiß ich nur passiv noch einige Sachen.
Also weißt du quasi nichts.
Doch, ich weiß zum Beispiel, dass es Landsat gibt. Und Landsat ist dieses NASA-Ding, wo du dann total viel Bonusbilder runterladen kannst, gratis. Und Landsat 7, also die werden durchnummeriert so von 1 bis 6. Und Landsat 7 hat neulich released in einer total guten Auflösung und sonst was.
Ohne Wolken.
Soweit ich das in Erinnerung habe, ja.
Naja, also ihr könnt euch jetzt die Google-Welt auch ohne Wolken angucken. Was?
Pornorolle. Okay, aber...
So wie Pornorolle.
Genau, der nächste Artikel ist irgendwie...
Ist total gut.
Da war ich eigentlich auch mal. Eigentlich könnt... Ach Gott,
Leute. Was könnt ihr eigentlich? Pfui. Okay, machen wir einfach weiter.
Ohne 13 Things People Hate About Your Open Source Docs ist so ein komisches...
Sind wir schon bei den
Smart Picks? Bear? Nee, das hängt da aber drin und ich ziehe das jetzt einfach durch.
Okay, ist halt Moritz.
Moritz, du alte Kanaille.
Hat uns das geschrieben.
Genau, auf jeden Fall ist das ein sehr hässliches Blog, weil es oben so einen großen Banner hat, der aussieht wie Werbung.
Oh ja, ich habe auch gedacht, das. Aber das muss Werbung sein. Aber warum macht mein Adblocker das nicht weg?
Auf jeden Fall haben sie so 13 Gründe, warum dein Open Source Zeug scheiße sein kann. Und das ist erstmal, wenn es keine README gibt, dann, wenn sie nicht online sind, sondern sagen, ja, die sind im Tarball. Oder wenn sie nicht als Teil vom Package mit installiert werden oder wenn es keine Screenshots gibt oder irgendwelche realistischen Beispiele. Das hat mich immer bei Python verrückt gemacht. Alle immer so, Python-Docs sind total fucking gut. Und dann schaust du die String-Dokumentation an, dann kriegst du irgendwie zwei Beispiele oder so.
Also ich weiß nicht, wann das war, aber jetzt funktioniert das eigentlich relativ gut.
Also ich gebe es einfach mal Python.
Also die Sache ist ja, du musst einfach bloß das schreiben, was du denkst, wie es aussehen könnte und dann wird es das sein. Felix, das funktioniert vielleicht für dich, weil du das gewohnt bist.
Nee, das funktioniert auch, das ist Pseudocode.
Hat sich gebessert, ist immer noch nicht sonderlich toll.
Alles Python ist Pseudocode.
Wenn du halt Python-String eingibst, dann irgendwie so capitalize zum Beispiel. Brauchst du kein Beispiel, aber Ruby hat zum Beispiel überall fucking Beispiele.
Ja, du hast ja auch 3 Millionen Funktionen, die genau das gleiche machen.
Ja, find hat irgendwie keinen. Return the lowest index where s is a substring, bla bla bla. Mach doch da ein Beispiel hin. Oh, Python, echt.
Ah, Gott.
Ah.
Apropos Ruby.
Total gut.
Voll anstrengend damit, was zu tun, wenn du das noch nie davor benutzt hast.
Ja. Das ist genauso bei Python.
Nee.
Doch.
Das ist nämlich Pseudocode.
Nein.
So.
Was?
Er ignoriert.
Okay, auf jeden Fall Moritz.
Nein, also das Problem an Ruby, was ich letztes Mal hatte, war einfach, dass du für ein und dieselbe Sache hast du einfach 5 verschiedene Funktionen, die einfach alle das gleiche machen.
2. In den meisten Fällen.
In den meisten Fällen 2? Oh Gott.
Und das sind auch nur Alias.
Length and Size oder so.
Ja. Im Normalfall sind das auch nur Aliase, die in der Doku sauber dokumentiert sind. Du kannst halt beide.
Nee, ich meine zum Beispiel sowas wie remove if und keep if und dann gibt's noch irgendwie ein Map und du kannst aber auch ein Filter machen. Oder
ja, ein Map, was macht das anderes als remove if?
Ja, aber du kannst zum Schluss machen die, also zum Schluss kannst du damit einfach.
Du kannst mit Map alles bauen, wenn du willst. Dann musst du irgendwie 0 emitten, wenn du es nicht willst, und dann kannst du am Ende noch irgendwie einen Unique drauf machen oder was weiß ich, oder einen Compact wahrscheinlich.
Also das sind halt Convenience-Sachen außenrum.
Ja, aber das ist einfach so viel.
Aber das ist auch das Beste eigentlich an Ruby, dieses Enumerable-Modul, das diese ganzen Dinge drin hat. Also Collect, Find All,
genau, Map. Collect und Map zum Beispiel.
Genau.
Das ist voll fies gewesen einfach. Das hat mich super hart geowned.
Genau, da muss man sagen, das muss man kennen. Das ist
ja, ist ja auch egal. Nein, Ruby ist schon voll toll.
Bonus. Bitcoin-Geschäft ist nach einem Jahr steuerfrei, wo wir gerade bei den News sind.
In Deutschland.
Natürlich in Deutschland. Ach, überall anders muss man nie Steuern zahlen, weil überall anders ist Schlaraffenland quasi. Aber also in Burkina Faso nehme ich an, zahlt keine
Demnächst
Steuern.
Aber dann wahrscheinlich Transaktionssteuer.
Richtig. Auf jeden Fall, nee, auch nicht. Bitcoin, doch. Nee, Bitcoins sind super Bonus, die kannst du ja nicht besteuern.
Ja, doch, musst du wahrscheinlich.
Nee, Bonus.
Keiner weiß, dass du Bitcoins hast.
Genau, im Gegensatz zu Aktien, Anleihen oder Zertifikaten sind wohl mit Bitcoin erzielte Gewinne nach einem Jahr steuerfrei. Und die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen wurde da in einer parlamentarischen Anfrage hergestellt. Und das ist total gut, weil bla 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 bla, wie hieß es, eine juristisch handelt es sich beim Verkauf und Kauf von Bitcoins um ein privates Veräußerungsgeschäft. Blabidabida.
Okay,
das der Einkommensteuer unterliegt, Steuer ist aber in dem laut Gesetz nur zu erheben, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Oder wenn du Bitcoins über ein Jahr hast, dann ladida, keine Steuern. Und ansonsten musst du halt deine Einkommenssteuer.
Ansonsten müsstest du sie angeben, was wahrscheinlich in Wahrheit auch kein Mensch macht.
Ja, ist auch schwer nachzuvollziehen.
Aber trotzdem hat Bitcoin doch irgendwie die letzten Tage mal wieder was ein bisschen auf die Nase gekriegt. Ich habe gehört, die werden wieder kaum gehandelt. Irgendwie die Mt. Gox halt, da macht die gerade nicht in Dollar und so.
Ach so, ja, du hattest irgendwie so eine Sperre gehabt, oder?
Ja, nee, aber das war, also die werden nach wie vor gehandelt. Die hatten zu viel gehandelt, dass die Bank in den USA Probleme hatte. Die haben irgendwie so gesagt, so total viel Geld, wir sind ja zu langsam für. Und deswegen hatten sie, was machen? Irgendjemand hatte Probleme mit Banken. Alle haben immer Probleme mit Banken.
Und auch sehr lustig, die Finanzaufsicht in den USA hat irgendwie die Bitcoin Foundation abgemahnt, weil
sie keine Money Transmitter License haben. Und
ja, aber ich meine, die machen ja auch nichts. Das ist ja nur so ein Herstellerverbund, der einfach sagt, alle, die Bitcoin toll finden, hier rein. Eigentlich handeln die ja gar nicht.
Das ging einfach hinten los. Kann man nichts machen. Waffen sind ja auch, also Bitcoin werden ja auch oft benutzt, um Waffen zu kaufen, ja?
Ja, zum Beispiel immer. Bei
und jetzt gibt's aber,
Pirate Bay.
Quasi. Aber wenn du so eine Pirate Bay Waffe hast, dann kannst du die jetzt vielleicht nicht mehr drucken.
Genau, weil es gibt jetzt ganz also neu
3D-Waffe.
Den Waffen.
Alle Waffen sind dreidimensional.
Genau, es gibt jetzt ganz neu den.
Außer also ganz, ganz, ganz dünne Messer. Ganz, 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 ganz dünne Messer.
Ja, oder diese Cyberwaffen.
Stimmt. Jedenfalls, glücklicherweise gibt es Firmen, die Geld verdienen wollen.
Ja.
Ja?
Viele Firmen wollen Geld verdienen.
Genau. Und eine Firma hat jetzt eine ganz neue, tolle Idee. nämlich den Waffenausdruckverhinderer. Das ist quasi ein Stück Software, was dich daran hindert, dass du eine Waffe in deinem 3D-Drucker ausdruckst.
Das finde ich, würde ich mir kaufen.
Ich würde es mir auch kaufen. Wenn da drin steht,
das wird demnächst immer installiert sein.
Gibt es dann auch für so, keine Ahnung, dass du keine.
Du kannst mit deinem Windows demnächst nicht mehr
Waffen ausdrucken. Hat Windows nicht neulich irgendwie 3D-Drucker nativ unterstützt oder so?
Ja, aber dann haben die sowas garantiert da drin.
Doch, da war irgendwas.
Und dann haben die direkt den Waffenausdruckverhinderer dabei.
Nee, das geht gleich direkt an die NSA. Wenn du eine Waffe 3D ausdruckst über Windows, weiß gleich die NSA Bescheid und
klopft bei dir an die Tür. Windows cranks up Support für 3D-Printing.
Siehst du? Die haben das drin.
Und mit was kannst du das machen? Mit Paint oder?
Ja. Paint 3D. Fucking Paint 3D, das ist super.
Paint Net 3D.
Ja, genau. Ich bin gerade am Überlegen, das könnte ja auch dann, wenn es da genügend Lobbyanstrengung gibt, dann gibt es sowas bestimmt auch demnächst für so Sexspielzeug. Dann kannst du, nein, du darfst diesen, den du jetzt nicht drucken, der ist lizenziert. Du musst dann irgendwie.
Nicht in Texas.
Ja, genau. Oder nein, du bist jetzt hier im christlichen Vaterland, du
oder
darfst
du,
hier kein
Ding. Oder willst du Ersatzteile ausdrucken? Dann sagst du, nein, du musst erst die Lizenzgebühren bezahlen für diese.
Bei VW, bei.
Ja, zum Beispiel, je nachdem, was du halt ausdrucken willst.
So wird es kommen und dann sind 3D-Drucker wieder nutzlos. Weil dann kann man sich auch gleich die Originalteile kaufen.
Je nachdem, was du für einen 3D-Drucker kaufst dann. Oder wenn du Windows benutzt.
Wenn zur Not kannst du dir auch einen Dildo schnitzen, wenn du unbedingt einen haben willst. Würde ich echt nicht machen. Pfui, ey. Okay,
aber ich meine, du kannst
es machen, aber du solltest es nicht.
Ja. Okay, bevor wir jetzt weiterreden, reden wir lieber irgendwie ganz kurz über Adblock Plus.
Wieso ganz kurz? Ich finde, das ist ein wichtiges Thema.
Ja, aber...
Ja.
Also der Sascha Palmberg hat irgendwie auf Mobile Geeks geschrieben, dass Adblock Plus böse ist. Mhm. Weil, also früher war das ja mal so ein kleines Programm von so einem
Typen.
Menschen.
Mit Katzen?
Auf jeden Fall mit Katzen.
Ich glaube, hatte der nicht mal mehr in seiner Aboutbox so, oh, ich habe gar kein Geld, meine Katzen hungern, schick mir Bitcoin.
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mittlerweile eine große Firma und irgendwie alle deutschen Provider Werbegedöns haben da irgendwie Geld und Finger und sonst was drin.
Ja, es ist halt schwierig.
Sind deswegen auf dieser Whitelist, die Adblock Plus mitbringt.
Ja, also die ist schwierig. Ich habe auch mal ein bisschen die Diskussion auf Hacker News verfolgt, wo auch dann Mitarbeiter von dieser Firma hinter Adblock Plus kommentiert haben. Und die meinen halt, ja, irgendwie jeder kann da irgendwie als Acceptable Ad akzeptiert werden, wenn es irgendwie nur Text ist und sonst irgendwas, aber irgendwie müssen die halt auch Geld verdienen. Und das ist halt...
Du meinst, es gibt nicht einfach kostenlose Sachen?
Nein, bitte? Es gibt einfach Dinge nicht einfach kostenlos.
Warum nicht?
Warum? Linux kann es doch auch, der Linux-Kanal.
Schau doch mal Linux an.
Echt?
Tja.
Was nee, ist halt schwierig, weil so eine Firma mit 15 Mitarbeitern
aber
warum haben die überhaupt
15 Mitarbeiter? Und zweitens, dann müssen sie es halt auch kommunizieren und nicht sagen, wir haben da so ein Community-based Werbung Dingsy, sondern sollen sie sagen, nee, bei uns kann man sich irgendwie einkaufen, wenn man genug Geld hat. Dann kommen wir auf die Liste und wenn man nicht genug Geld mitbringt, dann kommen wir nicht auf die Liste.
Nee, also das Ding ist, zum einen muss ich sagen, ich finde halt diesen Blogpost, den wir dir hier verlinkt haben, der ist halt schon sehr Hasstirade als
irgendwie als objektiver Bericht. Das hat Sascha aber vor ein paar Wochen angekündigt, dass er jetzt öfter solche Sachen macht und nicht mehr nur weich rumblockt. Also das wird jetzt öfter auf Mobile Geeks passieren. Also
lese ich nicht, aber was man halt dazu sagen muss, was halt zum Beispiel schwierig ist, ist, dass so, dass einer der Geschäftsführer diverse Domains führt, wo dann so Pseudo, wie soll man sagen? So
Directories, wo draufsteht.
Ja, das sind so Pseudo-App-Directories für irgendwelche Browser-Extensions, wo irgendwie Extensions getestet werden und da ist natürlich dann Adblock Plus, das Super Nonplusultra, was ist das Beste seit geschnitten Brot und das ist halt schon sehr zwielichtig, wenn man halt so solches bei den Domains mal ein Whois macht und herausfindet, dass dieser Geschäftsführer der Inhaber ist.
Aber also sowas
ist halt...
Das Adblock Plus hat auch diese Filterlist, ne? So diese Easy-List oder was weiß ich, die man da adden
kann. Ja, und sie haben halt eine Whitelist intern. Ja. Ah, also die standardmäßig aktiv ist, wo gute Werbung drauf ist.
Okay.
Also und das ist eigentlich das Problem der ganzen Geschichte.
Was will ich denn jetzt? Also wenn jetzt Adblock Plus will ich jetzt wohl nicht mehr, weil die...
Weil sich da Leute einkaufen
können. Hitler, ja?
Ja, weil sich da Leute einkaufen können More und auf diese Liste Skeletor kommen können und dann siehst du die Werbung trotzdem, obwohl du ja eigentlich sie nicht sehen wolltest.
Ich meine,
ist Adblock denn... sind die auch so schlimm oder ist nur Adblock Plus so schlimm?
Es geht jetzt um Adblock Plus. Adblock Plus gibt's ja für Chrome, für Firefox und ist, glaube ich, bei Firefox auch irgendwie das meist runtergeladenste Gedöns. Und es gibt natürlich auch Alternativen dazu. Bei Chrome zum Beispiel Adblock nur, also nicht Adblock Plus, sondern nur Adblock. Ja. Wir haben, glaube ich, in einer letzten Sendung auch mal drüber geredet, weil du vielleicht irgendwie ein Problem hattest.
Ich habe mich beschwert.
Da ist er! Da ist der Adblock-Mensch.
Ja, genau. Das ist der mit den Katzen.
Katzen.
Das ist der Adblock-Mensch, nicht Adblock Plus.
Genau, Mount $0. Bam.
Ja, und dieser Adblock-Mensch, das ist halt, der macht das rein auf Spendenbasis und das ist halt einer, der das allein macht. Und der benutzt aber halt auch nur so diese Easy-List und so weiter, Filterlisten.
Was macht denn der dann?
Diese Browse-Extension programmieren.
Ja, der macht nichts mehr. Darum geht's ja. Deswegen kann er auch einfach nur Leute.
Er hat keinen Flutter-Button, deswegen hat er schon verloren.
Tja. Also der nimmt halt nur Spenden, weil er auch nichts mehr tut.
Ja, ich wollte fragen, was nimmt er denn Spenden? Das Ding ist doch fertig.
Ja, nee, er nimmt wirklich nur noch Spenden.
Ach so, ist ja geil.
Ist auch ein Geschäftsmodell.
Es ist kein Geschäftsmodell, weil es sind Spenden.
Da bekommst du trotzdem
Bitcoin.
Dinge rein.
Aber mehr Bitcoin.
Ja.
German Filterlist. Bam, German Fetching. Updated right now.
Genau, also für den Chrome kannst du den Adblock normal benutzen.
Easy Privacy, bam. Updated. Ich habe alles jetzt angemacht, bin ich jetzt sicher?
Ja, total. Du bist total secure jetzt. Ich habe Adblock Edge, keine Ahnung.
Das ist bei Firefox, genau. Bei Firefox ist das irgendwie ein Abkömmling, irgendwie ein Fork, ne?
Ja, keine Ahnung, sind wir mal geforkt und dann haben sie gesagt, oh, wir haben nicht diese Bösartigkeiten drin. Und dann, ja, okay, ist gut.
Bösartigkeit.
Genau, ich hatte nämlich davor Adblock Lite. Und da muss ich jetzt mal super hart ranten, weil das Ding hat meinen Browser so slow gemacht. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gewusst. Ich habe es irgendwie fucking 3 Monate oder so schon. Und ich habe mich gewundert, okay, Browser ein bisschen slow, keine Ahnung, was los ist. Und jetzt habe ich es nicht mehr und es kommt wieder super schnell. Ich denke mir so, oh Gott, fuck.
Der meint Bitcoin.
Fucking, ja, wahrscheinlich mit Adblock Lite meinst du Bitcoins, wenn er scrollt oder so. Keine Ahnung.
Durch die Scroll-Energie werden Bitcoin gemeint.
Ja, nein, dann fängt es nämlich super an zu stocken. Mhm. Und irgendwo muss das ja herkommen. Und fucking Adblock Lite, ihr sagt einfach, habt auch was Shit geforkt, was nicht funktioniert. Shit fork.
Scroll-lololol. Was? Ja, egal.
Jedenfalls Adblock Edge macht diesen Scheiß nicht und man kopiert das wieder schnell. Und
ich habe jetzt Adblock statt Adblock Plus, weil Adblock...
Der Teufel und Nazis. Ja, genau.
Ich weiß nicht, ich habe das vor ein paar Monaten... habe ich da halt diese Extension ausgewechselt, weil ich da halt auf Amazon Probleme hatte, dass der Backbutton nicht mehr funktioniert hat.
Oh, fucking Backbutton. Stimmt, da kann ich mich erinnern, dass du gemimimit.
Ja, da habe ich gemimimit und dann hat irgendwie jemand in den Kommentaren gemeint, nimm doch mal Adblock, das ist genauso toll und hat keine Probleme. Und dann
was waren früher ein Adblock Plus besser als ein Adblock? Da gab es doch immer mal einen Grund, warum wir alle mal Adblock Plus installiert haben.
Der war schneller. Ja. Der hat den Browser weniger runtergezogen.
Genau, und wenn das jetzt nicht mehr so ist, also du hast den ja jetzt eine Weile probiert, merkt man nicht.
Vielleicht ist mein Computer auch schneller geworden wie vor ein paar Jahren, ich weiß es, ich kann es ja tatsächlich nicht sagen. Ja. Also gefühlt habe ich keinen Geschwindigkeitsverlust oder Gewinn beim Browsen bemerkt.
Mehr Gewinn.
Ich weiß nicht, haben wir schon richtig herausgearbeitet, warum denn Adblock Plus eigentlich problematisch ist? So ein bisschen.
Ja, wir haben gesagt, die sind
zum einen schlimmer als Hitler.
Du hast gesagt, dass die irgendwie mit dem Werbezeug.
Und also das ist halt eine deutsche GmbH, die hat 15 Mitarbeiter und die haben halt enge Verbindungen mit deutscher Internetindustrie und Werbebranche.
Moment, wir haben Internetindustrie?
Ja, ja, United Internet hauptsächlich.
Mit web.de, gmx.de,
so.
1 und 1.
Mit Neuland.
Wenn man das schon Internet nennt. Also.
Ja, Neuland. Und zufällig.
Sedo Parking.
Ja, genau, Sedo Gedöns. Was ja auch zu United Internet
gehört. Ja, deswegen.
Und zufälligerweise haben halt dann die...
Die haben sich halt alle in dieser GmbH eingekauft.
Genau, und die sind halt zufälligerweise auch alle auf diesen öffentlich dementsprechend einsehbaren Filterlisten. Und das ist halt so ein bisschen... Ja, besorgniserregend, weil das halt schon eine Menge Leute benutzen und damit quasi dann Druck auf andere, auf Webseiten aufgebaut werden kann, sodass halt irgendwie Content von denen weggeblockt werden kann, wenn sie denn nicht bereit sind, dafür zu zahlen. So.
Also Adblock Plus hat halt eine große Installationsbasis und ist, glaube ich, so der meistbenutzte Adblock-Filter, den es gibt auf dem Planeten.
Ich glaube hauptsächlich in Chrome und Firefox ist es so.
Und die Big Firewall of China, natürlich. Die hat die größte Installationsbasis.
Okay. Maximal groß, ja.
Ob die aber Werbung blocken, weiß ich nicht. Zumindest nicht ihre eigene wahrscheinlich.
Ja, aber die von Facebook und Google.
Ja, auf jeden Fall. Die blocken, ja, okay. Die Frage ist halt, was gibt's denn überhaupt für ein Safari?
Ist doch egal.
Es gibt Adblock, das glaube ich, das normale Adblock gibt es auch für Safari.
Der kann jetzt irgendwie Extensions. Safari-Adblock.com.
Also, voll gut.
Ist ja drauf.
Ja. Also ich habe Safari seit...
Total cool. The page Safari Adblock says you're using Chrome, so I'm sending you to the Adblock for Chrome installation page. Das ist eine coole Sau.
Was gibt's für einen Conqueror oder für Recon? Ist auch, also ich meine, da könnten wir jetzt jeden Browser aufmachen. Das ist,
Linux-Benutzern wird keine Werbung gezeigt, generell.
Genau. Die kaufen wir eh nichts.
Richtig.
Cheapskates.
Genau. Also lest euch das mal durch. Gut, vom Schreibstil kann man
ein bisschen reißerisch.
Ja, kann man halten, was man will. Ich finde es auf jeden Fall mal ganz gut, dass er das mal aufgezeigt hat. Auch gibt auch so ein kleines wer da mit wem im Bett ist. Also ich meine, der Artikel ist saulang. Ich habe angefangen, also die erste Hälfte habe ich echt noch komplett durchgelesen, da habe ich gedacht, jetzt mit zu viel, jetzt scroll ich nur noch und lese nur noch.
Ich verstehe halt nicht, warum alle diese Artikel so super eng sind. Die sind doch, keine Ahnung, nur ein Drittel von meinem Bildschirm.
Ja. Ich finde auch, ihr müsst ja ein TLDR haben, wo ich mir einfach, wo ein Curl in den Bash gepiped wird und dann macht er das Richtige, ja. TLDR, kopieren, einfügen, Problem gelöst.
Voll gut. Wie Microsoft Fixit quasi. Ja, quasi.
Also, hier geht irgendwas nicht. Ja, pipe doch das mal in deine Konsole. Ja, geht wieder. Check. Super.
Also in Sachen Artikel lesen finde ich diese iReader Extension für Chrome ganz nett. Die
Der ist immer nur noch ein Drittel.
Ja, strip den Content weg. Da kann ich aber einstellen, mach's breiter. Strip
den Content weg?
Dem
Werbung.
Navigation und Dinge außenrum.
Dinge.
Okay. Also alles außer den Content.
Aber das war eh schon dritte, also so viel. Na gut, alles klar?
Ja, ist okay.
Cool.
Ja,
oder nicht cool?
Weiß nicht.
Ihr müsst jetzt, ihr dürft nicht mehr Adblock Plus verwenden, weil das ist der Teufel.
Ah. Ja, oder nehmt's und macht diese Liste aus. Könnt ihr ja auch machen.
Ja, man kann ja sagen, also das ist ja auch abschaltbar, dieses Acceptable Ads.
Genau. Man muss es bloß machen. Standardmäßig ist er aktiv.
Ja.
Wenn man das nicht will, macht man
das. Das ist auch ein bisschen schmuddelig. Die machen ja nichts. Das ist ja nur so eine Probe-Extension, die kann ja jeder am Wochenende schreiben.
Ja, aber vielleicht hat nicht jeder am Wochenende Zeit und nicht das Know-how.
Aber das ist schmuddelig, wenn du dafür 15 Leute einstellst.
Ja, aber in Sachen schmuddelig, die machen halt auch noch andere Dinge. Die haben dann noch so eine Funktion, dass die so Auto, wenn du dich in deine URL-Leiste vertippst, dann ändern wir das mal und versuchen zu erkennen, was da passiert. Und wenn das irgendwie eine Amazon-URL ist, dann tun setzen die da gleich mal den Referral-Link setzen und so. Ich meine, ist schmuddelig, aber hätte ich die Chance dazu, würde ich es wahrscheinlich auch machen, weil...
Macht Sinn.
Weil Mafia ist halt schon...
Ja,
genau.
Nee, ist aber schon ein bisschen bedenklich und also
ihr wisst es jetzt.
Ist gut.
Genau.
Machen wir weiter.
Überlegt euch das und handelt dementsprechend. Readable CC?
Nee. Ich habe da JK gemacht und das scrollt so komisch. Da geht's mir immer.
Was?
Ist es langsam.
Und jetzt, was ist es jetzt? Und bringt es was?
Es ist ein gehostet, also ein Open Source RSS-Reader-Klon, Nupsi, der darauf optimiert ist, gut lesbar zu sein. Und der macht es dann quasi so schwarzer Text, weißer Hintergrund, nicht groß Brimborium. Da kannst du einen Account machen, wenn du willst, auf Readable CC. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, war der auch irgendwo auf GitHub, ne? Weiß noch einer von euch? Wurde uns doch heute zugeschickt?
Achso, ja.
Von wem wurden es zugeschickt? Glaube ich wieder auch Moritz. Moritz hat letzter Zeit irgendwie ziemlich viele Mails geschickt.
Sehr gut. Auf jeden Fall kannst du da mit JK durch und JK ist ja muss.
Ja.
Also ja. Alles.
Ja,
alles.
VI Keybindings und E.
Super. Immer. Richtig. Aber bei mir, sobald der Artikel ein bisschen länger ist, nicht der JK durchgeht, dann scrollt er so komisch und das verwirrt mich und dann mache ich Tabs.
Runterfahren.
Richtig. Auf jeden Fall aber gibt's das.
Schön. Und es ist cool, außer dass der es komisch scrollt.
Ja, sieht optisch ganz okay aus.
Hat keine API für Sachen.
Ja, das ist halt ein bisschen blöd, weil eigentlich ist das Interessante an so einem Dienst, dass man dann seine Devices mitsynken kann, finde ich.
Ja, ist auf GitHub irgendwie, kann man auch nochmal verlinken, auf jeden Fall.
GitHub.
Ja, und das, wie schon...
Wird noch aktiv entwickelt irgendwie.
Also wie Mark gesagt hat, das Scrollen ist so ein bisschen seltsam.
Ja, ist vielleicht noch ein bisschen in der Anfangsphase. Man kann irgendwie Artikel auf- und abwerten.
Genau, also wenn es so Open-Source-Zeug selbst gehostet sein soll, ich fand Stringer ganz nett.
Also ja, das sieht auch ganz okay aus.
Wenn du keine API willst oder so, das kannst du ja auf Heroku hosten, musst nicht mehr selber hosten, aber du kannst es selber installieren.
Und der kann dann auch dein Google OPML-Zeug importieren und dann das Richtige machen. Einfach.
Stimmt. Mhm. Geht ja schon ein bisschen. Aber also, ich meine, man kann sich auf diesem Readables ist ja auf jeden Fall auch so selber einen Account klicken. Also ihr müsst euch das nicht irgendwie selber hosten. Ihr könnt auch dieses Readables 10 nutzen. Ist ja eine Installation davon.
Selber hosten lassen.
Selber hosten lassen.
Selber hosten lassen.
Ja,
ja. Ja. Also ich muss sagen, Feedbin ist aktuell so ein bisschen slow. Also so Tim, die haben gerade, so wie es aussieht, weil jetzt so die Google Reader-Kalypse auf uns zukommt, haben die, glaube ich, so ein bisschen Lastprobleme.
AOL hat ja jetzt auch angefangen, so einen Reader zu bauen.
Der ist schon fertig.
Dick hat auch angefangen.
Irgendwie bauen alle gerade einen Reader, ich weiß auch nicht.
Aber Feedbin muss man echt sagen, ich gehe gerade drauf.
Da geht nichts.
Immer noch waiting, da geht nichts. Und jetzt ist es da.
Bei mir kommt Application Error.
Holy fuck.
AOL Reader.
Yes, Sign in
Ruby.
Ah, nee, bin ich. Das fühlt mich dreckig. Ich guck, ob ich noch sowas habe.
Aber AOL ist doch total hip. Bestimmt.
Damals.
Vielleicht ist das jetzt Beta, cool. Das muss super hip sein.
Das ist.
Guck mal, das zieht sich zusammen. Hast du das gesehen?
Na,
hier, bam. Total, wie heißt das?
Responsive.
Cool, fuck yeah.
Ja. Ich glaube auch, diese ganzen alten Ekelfirmen, so AOL und Yahoo, die ja echt schmuddelig waren, die werden langsam wieder cool.
Ich glaube nicht.
Also gerade Yahoo.
Yahoo ist cool, ja.
Ja, das ist halt echt krass. Yahoo hat ja auch eine tolle Frau an der Spitze. Ja,
Yahoo, auch der Aktienkurs ist fucking hochgegangen von vor, keine Ahnung, 2 Monaten.
Genau,
oder
die
so.
Das ist das Geschäftsgeheimnis. Die haben eine hübsche Wetter-App. Wenn du eine hübsche Wetter-App hast, dann.
Und eine
hast
tolle Wetterfee.
Voll gut, ich konnte mich.
No sexist, Ingo.
Echt?
Raus.
Hör auf damit, so sexist zu sein.
Du bist so sexist, Ingo.
Jedenfalls, AOL Reader, ich konnte mich mit meinem AIM noch einloggen von damals. Wann habe ich den angelegt?
Ich habe immer
2007 habe ich den angesteckt.
Als ICQ und AIM noch das gleiche waren.
Da war damals, oh shit, wie responsive.
Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo es nicht das gleiche war. Sie haben beide bei der Oscar gesprochen.
Oscar, genau. Mhm. Jetzt ist es ja wieder nicht mehr das gleiche. Das eine sind irgendwelche Russen und das andere...
Haben sie wieder weiterverkauft.
Richtig.
Jetzt Dimitri.
Von den Israelis an die Russen.
You're on the beta list.
Von Israelis an die Amis an die Russen. Das ist
der große Krieg.
So hätte der Snowden das machen sollen.
Richtig. Oder auch gar nicht am besten. Kein Avira mehr für Linux. Ingo, weinst du schon?
Komm jetzt. Das hätte eigentlich auch der Tote der Woche sein können.
Das hätte auch, ja, stimmt. Siehst du. Aber wir hatten schon ein paar Tote der Woche.
Aber es gibt doch Clam.
Ja, kleiner V, ja, so, genau. Nee, also ich finde es halt schade, weil tatsächlich...
Kannst du nicht mal unterlegen, der Computer langsam machen? Da gibt es andere Möglichkeiten, glaube ich.
Nein, nee, es gibt halt, man nutzte eine Rettungs-CD, um damit einen Windows-PC zu booten und hat dann auf diesem Linux das Avira und andere benutzt, um diesen Windows-PC sauber zu machen. Also wenn du mal bei... Deine Family.
Ich würde so einem System nicht trauen. Ich würde die Kiste dann in jedem Fall neu komplett platt machen und dann.
Und dann neu installieren?
Ja.
Hast du da Bock drauf?
Ja, genau.
Nee.
Ja,
aber du, Ostern ist nur so lange und danach bist du wieder weg.
Ja, dann ist es doch einfach CD reinstecken, suchen lassen, löschen lassen, einfacher. Und für den Einsatzzweck war halt dieses Avira Linux-Teil super. Für zu Hause auf dem Rechner selber zu installieren, habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, deswegen ein heulendes und ein lachendes Auge. Ein lachendes Auge ist
aber halt es gibt ja noch Antivir Rescue CD zum Beispiel.
Oder Klammer V.
Wahrscheinlich
immer Klammer V für alles.
Auch nicht mehr.
Nee, das ist hier Avira. Achso,
das wird es alles Klammer nicht mehr geben. Halt.
Es gab mal diese super Bonus Rescue CD.
Was? Klammer,
wir sind hier noch bei Antivirus.
Nee, das Problem ist, wenn ich hier, während ich hier mit Mike rede, wenn ihr hier dazwischen quatscht, dann ist das für die Hörer das total, der totale Pain, das anzuhören. Ich glaube, rein theoretisch quatschen wir dazwischen. Aber
oder? Ja, ihr habt dazwischen geredet, ihr Huren.
Ja, dann redet ihr doch mal.
Klammer V gibt's doch auch, geht. Das ist eine Fresh Clam, dann kriegst du immer neue Clam.
Neue Clam.
Neue Clam.
Ja, hat halt relativ schlechte Erkennungsraten. Also ist besser als nichts, aber...
Antivirenprogramme haben generell keine Erkennungsraten mehr. Die braucht ja keiner mehr. Außer du holst dir irgendwie den Virus Trojan Construction Kit von Casa und dann baust du dir Trojanen. Und dann lässt du die bei Emule hoch als irgendwie, keine Ahnung, iTunes Credit Generator und dann...
Ja.
So läuft es dann.
Ja, also wenn du dann
den erkennt er vielleicht.
Ja, genau, also wenn du dann so das Trojaner Construction Kit nimmst, das noch raubkopierst mit dem Serial Generator noch unlockst, dann vielleicht.
Richtig.
So praktisch.
Einfach mal einen Knob aus dem Jump if not equal machen und dann geht es schon.
Also Linux-Viren hat das Ding jetzt nicht wirklich erkannt, es war immer schon nur eigentlich für Windows, aber eher um Ich meine, auf dem File-Server vielleicht, aber da wird es vielleicht auch Clamav tun. Vielleicht
so, gibt, so machen wir es in der Firma, ja auch noch, dass wir Clamav benutzen.
Persky, glaube ich, gibt es noch für Linux, ne?
Ja, keine Ahnung. Clamav, das benutzt aber auch nur so, um zu sagen, okay, wir haben Antivirus, glaubt uns.
Ja, dass du halt irgendwie nicht den Parity B hochlädst auf deinem Monkey Island Diskette oder so. Einfach mal nicht den Parity B. Alles andere ist uns egal, aber bitte nicht in Boot-Sektor, ja?
Ich weiß nicht, seid ihr da auf dem aktuellen Stand, wie die Situation da momentan auf einem modernen Windows aussieht? Also so Windows 7 habe ich jetzt...
Bam, Windows Defender.
Ja, habe ich...
Windows One Care oder wie es auch immer heißt.
Windows genau. Security Baseline oder so.
Richtig. Ja, und die Premium.
Ja, und die, nicht Premium. Die nerven dich ja auch total penetrant mit irgendwelchen Warnungen, wenn du deinen Virenscanner nicht aktuell hältst und so Geschichten. Also gab es da in eurem Bekanntenkreis irgendwie in der letzten Zeit mal Probleme?
Ja,
also
gab es. Ein Verwandter von mir hat irgendwie diesen LKA-Arschloch-Virus oder so. Ja,
stimmt, das habe ich auf...
Der LKA-Arschloch-Virus.
Ja. Quasi, der sagt dann, lol, sie sind kriminell.
Alles entschlüsselt, verschlüsselt.
Genau, schicken sie uns schnell ihr PayPal, nein, Moneypack oder sowas. Geben sie ihren Moneypack-Code ein.
Ucash.
Ja, genau. Sowas, geben sie ihren Ucash 15-Dollar-Code ein und dann sind sie wieder legal und so. Ja, so fuck. Geht ja nicht auf Webseiten.
Und ich brauchte tatsächlich letztes Jahr so eine CD, so eine Rescue-CD, weil ich auch so einen Rechner hatte, der irgendwie komische Viren drauf hatte.
Und du bist ja, das sicher, Problem ist dann alles weg. Also
nee, aber das war mir dann auch egal. Hauptsache, das eine Problem, was bestand,
richtig,
ist halt weg.
Ja, der nimmt jetzt halt...
Ich meine, wenn du den Leuten nicht noch gleich eine zehntägige Schulung verpasst, wie man sicher im Internet surft und was man tut und was man lässt,
dann musst du es nächstes Mal wieder machen.
Passiert es halt immer wieder. Und ich meine...
Hast du viel Geld? Ja, kauf dir ein MacBook. Hast du viel Geld? Nein.
Nein, es...
Klatscht der Ubuntu drauf und nenn den Firefox Internet Explorer und hat sich...
Das habe ich mal bei meinen Eltern gemacht. Die haben einfach mal das Logo ausgetauscht und die Verbindung, die Verknüpfung umbenannt. Mhm. Haben sie nicht gemacht.
Genau. Lubuntu ist da ganz cool. Habe ich irgendwie neulich, ich verlinke das direkt mal. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber Lubuntu ist dieses Lightweight Ubuntu, das so ein bisschen aussieht wie Windows.
Die Ubuntus gehen demnächst eher alle flöten.
Das benutzt LXDE.
Genau, oder LXDE. Ja. Auf jeden Fall hat so ein Pseudo-Startmenü-Ding und es sieht ähnlich genug wie Windows aus.
Also ich habe ja auch ewig lange LXDE.
Also hässlich benutzt. Natürlich, weil also die haben auf dem Screenshot Open Office drauf, da hast du natürlich quasi schon verloren.
Hast du schon verloren.
Aber sie sind nah genug dran. Und also ich habe meinem Bruder mal neulich, was war es, Mint, glaube ich, installiert. Irgendwie seine Kinder haben da so einen kleinen Arschlaptop, der irgendwie ein bisschen, können sie Kinderkanal Livestreams schauen oder sowas.
Sehr lustig, die haben
und das. Und Mint kommt dann ganz gut. Die können es dann, gut, sie können es auch versauen, indem sie nämlich einfach auf alle WLANs klicken und dann irgendwie... nichts eingeben, dann legt ihr das als Connection ganz schlimm. Aber ist auf jeden Fall besser als Windows XP. Machen wir uns nichts vor, alle Verwandten haben Windows XP.
Ja, sehr lustig. Windows XP ist
dann so, Windows XP geht nicht, ist irgendwie kaputt. Und ich so, ja, zu Recht.
Das ist auch schon 20 Jahre alt, genau. Gefühlt immer.
Banane, ich repariere nichts, was älter als 5 Jahre ist. Ja.
Nächsten April ist sowieso Deadline. Wer dann noch nicht umgeswitcht ist, dem wird auch nicht mehr geholfen, würde ich sagen.
Verloren einfach. Ich finde ja...
Ich wollte noch sagen, wir waren noch bei LXDE, genau. Ach nee, Ubuntu, die Ubuntus gehen demnächst eher alle flöten.
Wirklich?
Ja, nein.
Warum? Na,
weil
haben da
Ubuntu auf mir geht und...
Ach so, Desktop-Ubuntu.
Ja, Desktop-Ubuntu.
Ja, ach, ich weiß nicht.
Na, was sollen die machen? Da müssen die alle, müssen sich nochmal hinsetzen und ihren Wayland bauen.
Way.
Warum?
Nee, was? Die benutzen es einfach Stock. So, wie's raus, so wie das ausgeliefert wird. Bam.
Ubuntu baut doch alles für dich.
Ja,
warum soll denn jemand selber was
bauen? Aber die werden kein Wayland bauen, weil die mir benutzen.
Und ja, warum und? Willst du Wayland haben?
Weil demnächst alle Programme Wayland unterstützen und die kein mir und keinen X-Server mehr drauf haben werden.
Da gibt es sicher einen Wayland-Compatibility-Layer oder
Sicherheit.
Sowas.
Mit Sicherheit.
Glaube ich nicht.
Ach, Ubuntu.
Die switchen alle direkt zu Debian unstable.
Genau. Also ich finde es ja gerade lustig, dass auf dieser Lubuntu-Webseite hier Screenshots von...
Oh Gott, ich habe gar nicht bemerkt, dass das quasi Lubuntu heißt.
Oh mein Gott.
Ist total gut.
Da ist auf jeden Fall ein Screenshot mit einem Paint-Programm, was aussieht wie MS Paint. Nur hässlicher.
Nur hässlicher, das kann ich mir nicht vorstellen.
Deshalb muss es so sein wie Windows XP.
Genau. Ist egal, jetzt genug über Zeug und Dinge und Sachen. Microsoft gibt klein bei der Xbox.
Ja.
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 Da können wir auch ganz schnell drüber gehen eigentlich, weil die haben am Anfang gesagt, ihr könnt keine Spiele euch mehr gegenseitig ausleihen und auch nicht Gebrauch kaufen. Das ist alles DRM so und immer online.
Und jetzt sagen sie nö. Und
jetzt sagen sie nö, weil die PlayStation das auch nicht macht. Ich glaube, die haben halt auch gedacht, ja, die PlayStation macht das jetzt auch so. Und die PlayStation dann so, lol. Und
die PlayStation kostet nur 100 Euro weniger.
Richtig.
Voll fies. Und bei es gibt jetzt Microsoft Office für iOS auf deinem iPad. Und
das ist nicht mal mehr so schlecht. Da gab es irgendwie diesen Bonus-Deal, dass du dann auch Office 356
365, ja.
Da kannst du dich also quasi irgendwie einloggen, kriegst dann für $99 keine Ahnung, im Jahr oder was weiß ich. Du kriegst halt so super Bonus-Online-Feature. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, für Office finde ich die Idee A, ziemlich schrecklich, weil da immer so geheime Sachen gemacht werden. Aber B, jeder, der irgendwie so Office benutzt, da kannst du von ausgehen, die machen keine Backups. Und wenn sie Backups machen, dann auf dieselbe Festplatte in einen anderen Ordner. Und wenn sie dieses Zeug online haben, dann kackt das Zeug zumindest nicht ab. Dann haben sie irgendwie 20 GB SkyDrive und Skype Minutes und du kannst und
die NSA PCs liest gleich mit.
Ja, ja natürlich. Ist das ein Problem?
Die liesen aber
das immer haben mit. Sie davor auch schon mitgemacht.
Genau, können das haben ja sie vorher auch schon gewusst, weil du hast es per E-Mail versandt.
Die ganze ja, Zeit. Oder die Briten sagen sie. Keine Ahnung. Ja. The Giant Panda. Total gute Screenshots. Nee, aber ich finde es ganz gut, weil ich habe immer Angst, dass irgendeiner von meinen Bekannten dann sagt, meine Festplatte macht so komische Geräusche. Alle meine wichtigen Dokumente sind da drauf. Bitte hilf mir mal.
Okay. Muss ich mir jetzt Gedanken machen?
Nee, das geht schon.
Nee,
das geht auch wieder weg.
Stell mir jetzt einfach mal einen Ofen für eine halbe Stunde.
Genau, einfach mal backen.
Das habe ich echt mehrfach probiert. Da ging es immer noch kurz.
Also ich hatte mal so Fälle, wo Festplatten tatsächlich wieder funktioniert haben, nachdem ich sie gegen die Wand geworfen habe.
Repariert.
Okay, also das hat
einfach
die Reparatur.
Ich habe tatsächlich mal einen in den Backofen gelegt.
Nicht konkret gegen die Wand geworfen, aber es kann passieren, dass ich manchmal
Kolbenfresser.
Ja, sowas in der Art.
Also, fuck yeah.
Nee, es kann tatsächlich mal passieren, dass sich die Schreibleseköpfe so ein bisschen festsetzen.
Ja.
Und also das war halt eine Platte, wo ich dann gedacht habe, ja gut, also die Daten da drauf, die sind mir egal, ich probiere es jetzt einfach mal auf.
Nur Urlaubsfilme.
Zum Beispiel. Und nee, da war eigentlich, glaube ich, gar nichts drauf, was ich nicht
irgendwie
ja. Was du nicht wieder im Internet finden würdest.
Ja. Dezentral gebackupt.
Ja. Und dann
bei Kim.com
auf seinem Laptop.
Nein,
ich schmeiße meine ganzen Backups weg. Nee, und ich habe das Ding dann halt mal so ein bisschen auf den Tisch geklopft und so und dann hat es wieder angesteckt, dann hat es ein bisschen Geräusche gemacht, aber ich konnte zumindest so weit drauf zugreifen, um zu gucken, dass wirklich nichts drauf sehr war, gut. Was ich irgendwie noch brauchen konnte.
Cool, yo.
So viel zum Thema.
Schön. Der Parity Boot Virus ist
ja?
Ende der 1980er quasi in Umlauf gekommen und noch 1996 hat er eine Verbreitung von 36% gehabt.
1996, meine Freunde, deswegen gefreut sich. Ja,
Parity B kommt schon ziemlich gut.
Ja.
Ich weiß, den hatte ich mal auf einer Monkey Island Diskette.
So praktisch.
Ja.
Das waren noch Zeiten, als sich hier noch so richtig langsam verbreitet haben.
Das war der hat sich eh nur am 28. März oder so aktiviert. Irgendwie ganz komisch. Das ist
so gut einfach.
Ja. Was auch total gut ist, ist ja Tesla. Tesla, die machen ja... Also,
Tesla Motors.
Oder ja, die sind zwar irgendwie teuer und so. Das ist einfach die nächste News. Aber die machen so Kundenservice, der gut ist wohl. Jetzt gerade, die haben irgendwie rausgefunden, dass bei manchen Teslas irgendwie so ein Nupsi unterm Sitz nicht so hart gut ist, wie sie es gerne hätten, sondern ein bisschen weniger gut.
Das heißt?
Sagen halt, ja, da dieses Mounting Bracket Left Hand Hatch Geschichte, keine Ahnung, hat sich einer von unseren Ingenieuren angeschaut und da ist noch nichts passiert und da wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Aber wir würden das gern nochmal irgendwie verstärken ein bisschen. Und wenn du da so ein Model S gekauft hast, dann wird in den nächsten Tagen dich da einer irgendwie kontaktieren und zu dir kommen und den quasi aus deiner Garage mitnehmen, dir, wenn du willst, einen Ersatz dalassen. Und dir dann wenige Stunden später wieder zurückbringen.
Das ist gut.
Im Gegensatz zu, kommen Sie mal zu einer Werkstatt, machen Sie einen Termin. Da sagt er einfach, hey, haben Sie morgen Mittag Zeit, dann kommen wir vorbei, bringen Ihnen neuen, holen ihn ab, reparieren ihn und bringen ihn 5 Stunden später wieder, als wäre nichts gewesen. Und
die Antwort ist, nein, ich arbeite.
Nee, du, wer arbeitet denn? Wenn du ein Model S dir kaufst, dann sitzt du den ganzen Tag nur in deinem Model S.
Vor allem bist du mit dem
Model fährst die ganze Zeit rum von da.
Ja, vor allem von Steckdose zu Steckdose.
Ja, vor allem können die dir ja auch an der Arbeit abholen.
Ja, richtig.
Voll gut, das finde ich super.
Ja. Model S war nochmal diese Geschichte, die nehmen irgendwelche Lotus-Sportwagen und machen da Elektromotor rein. Und so Geschichten, oder?
Ich weiß nicht, ob sie einen Lotus nehmen. Also das ist
ich glaube, die Basis ist ein Lotus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Du kannst dir das auf jeden Fall direkt. Das ist
eine Elektrolimousine halt. Kostet irgendwie $70,000 oder so. Aber
das geht ja eigentlich noch.
Was ist es von 0 auf 100 in 5 Sekunden?
Ist halt, da hast du halt.
Die haben neulich auch, ach so, das haben wir auch noch nicht geredet, die haben neulich den ihr Battery Swap gezeigt. Weil normalerweise war ja die Idee, dass Tesla immer diese Supercharger Stations hatte, irgendwie ganz über Kalifornien und in den USA überall diese Solar Stations hingebaut hat. Da ist übrigens auch SolarWorld, Elon Musks andere Firma irgendwie involviert. Und das Problem ist halt, dass du eine Aufladung, dass du es wieder voll machst, dauert halt eine halbe Stunde oder so. Haben sie ja gesagt, ja gut, dann fährst du halt irgendwie deine 300 Kilometer, dann kommst du da hin, dann stellst du es hin, gehst was essen, ist meist nicht so mit einem Restaurant oder so dabei, keine Ahnung, und kommst dann wieder raus. Aber das ist ja blöd, wenn du weiter fahren willst. Und jetzt haben sie neulich auf der Pressekonferenz einen vollautomatisierten 90 Sekunden Battery Swap gezeigt. Die haben so automatische Roboter mit so Kameras, die dann diese Schrauben erkennen. Die kommen dann hin, machen so genau, genau, also die schauen Wassertemperaturen und schauen, ob es läuft. Aber nee,
Gott sei Dank sind wir schon nach 22 Uhr.
Richtig. nee, genau, auf jeden Fall haben sie das dann gezeigt so. Dann fährst du quasi über so ein Nupsi, über so ein kleines, so ein bisschen wie so eine LKW-Waage, glaube ich. Dann steigst halt aus, sagst jetzt hier einmal super Bonus bitte. Und dann kommt der und tauscht dir den Batteriepack innerhalb von 90 Sekunden gegen den vollen aus. Lädt dann quasi deinen alten und du musst irgendwie ein bisschen Geld zahlen, aber.
Kannst
dann
gleich weiterfahren.
Ja. Und das ist ganz cool. Ich denke, Tesla, die machen so, im Gegensatz zu all den anderen, machen die einfach so super Bonus-Sachen. Die sagen dann, nein, wir machen dann nicht noch einen Benzintank rein. Wir haben kein Getriebe, wir haben einfach die Motoren direkt am Auto. Sie haben sehr coole so Heads-up-Display-UI-Geschichten. Einer von den Java-Posse-Leuten, höre ich auch nicht mehr, könnte ich mal wieder anfangen.
Hat sich einen gekauft. Das habe ich auch noch
mit. Nee, der arbeitet da auch.
Mittlerweile.
Der Dick Wall, glaube ich. Keine Ahnung. Dick Wall. Auf jeden Fall, der macht da so UI-Design irgendwie bei Tesla. Also die machen eben so nette Sachen. Die sind nicht so, ja, komm doch zur Werkstatt, sondern die sagen, Alter, wir holen das bei dir ab direkt und total gut.
Noch müssen sie
so machen. Direktverkauf, weil sie halt auch irgendwie so total ausragen. In den USA darfst du die Autos nicht direkt verkaufen, oft. Weil diese ganzen Autohändler-Lobby-Leute dann gesagt haben, nein, 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 die Konsumenten wollen ja bei uns kaufen. Es geht auch nicht anders. Und Tesla verklagt da jetzt auch Leute und so. Also die machen schon eine ganze Menge coole Sachen.
Wir können ja mal vorbeigehen. In Frankfurt gibt's einen Tesla-Shop, wo du die Autos testen
kannst. Also sowas fahren würde ich mal gerne, weil ich mal gucken will, wie sich so diese Beschleunigung anfühlt. Aber
fucking gut halt.
Ja.
Da muss ich mal schauen, so ein Car2Go Smart, so ein Elektro-Smart.
Stehen oder hier oder in der Schweiz hier.
Genau, da ist der Battery Swap, das Video wurde ja auch gerade
von jemandem verlinkt. Ich hab's schon in die Shownotes.
In Hamburg gibt's auch einen.
Und in München. Ich muss mich übrigens korrigieren, das war ein Gerücht, dass der Tesla Roadster, also es war ein anderes Modell, das war dieser Tesla Roadster und das ist kein Lotus Elise, sondern sieht dem nur ähnlich.
Ja, also so sieht er aus.
Die bauen die Autos selber.
Ja, ja, okay. Hätte ich auch gedacht. Also die bauen ja dieses Model S, was Model die, ich sag mal, wie kann man es nennen? Das Model S ist die
Bonusvariante?
Ich weiß nicht. Nee, das ist so Standard. Das sieht so richtig so
wie ein Auto aus.
Es sieht aber, also es ist ja, immer so noch sehr teuer, aber der das Model X ist halt so ein Flügeltürer mit 7 Sitzen und holy fuck und unendlich teuer wahrscheinlich. keine Ahnung. Ja, also sie bauen da so Sachen. Mir gefallen die. Da ging auch die Aktien neulich hoch. Weil alle Leute Elon Musk gut finden. Okay. Xiv. Nach Tesla Xiv. Xiv. Neuer Videocodec. Dalla. Genau.
Dalla. Da würdest du was zu sagen. Also zumindest zu dem, was sie neu alt machen. Also ja, gibt ihr wieder einen neuen Videocodec, weil, naja, H.264.5 ist irgendwie oldschool und immer noch patented. Und deswegen Xiv Foundation, die machen ja auch OGG. Gedöns und jetzt halt auch noch so einen neuen Videocodec. So,
und auch Container und Warbis als Codec.
Und Teora.
Und
jetzt halt noch diese
coolen Videos.
Gehört FLAC nicht auch dazu?
Ja,
FLAC ist auch von Xiv, oder?
Ja.
Ja.
Genau.
Ingo sagt das, Ingo hat recht.
Und jetzt machen sie Dalla.
Genau, und Dalla ist, also im Gegensatz zu VP9 und HEVC, also H265. 66, ja. Was auch immer.
64, 65.
65, ja. Genau. 266, der neue, die sind schon final, so. H265, die werden jetzt gerade noch hart implementiert. Und die benutzen aber alle immer noch diese DCT-basierten, Block-basierten Geschichten. Und das ist, da gibt's ja theoretisch ein Patent drauf irgendwie, wo dann jeder geraged wird. Und es ist auch so die alte Sache. Also die optimieren einfach immer noch hart weiter, aber seit MPEG 1 hat sich da eigentlich nicht viel verändert. So haben immer ein paar neue, keine Ahnung, psychovisuelles Masking, bla, B-Frames irgendwann eingebaut. Aber im Grunde ist es alles immer noch dasselbe und Differenzkomprimierungsgeschichte. Und Dala benutzt statt der traditionellen diskreten Cosinus-Transformation sogenannte Lapped Transforms. Und Lapped Transforms, komischerweise schon im Audiobereich, schon total lange.
Kennst du einen Codec, der sowas macht?
MP3, AAC, ich glaube alle so, ja genau, MP3, Vorbis, AAC, Opus, das ist so, die benutzen so Abarten von dieser Lapped Transform.
Okay.
Also Lapped Transform ist so eine Familie von Transformationen, die MDCT, die modifizierte diskrete Cosinus-Transformation, das ist in den Audio-Codecs drin. Und ich habe es mir noch nicht komplett durchgelesen, aber da geht es wohl so drüber, dass du die Blöcke irgendwie überlappen lässt, um da
Magic
zu machen.
Ja, wobei man muss halt auch sagen, die Leistungsfähigkeit von einem Audio-Video-Codec, die hängt halt hauptsächlich nicht unbedingt von der Transformation ab, wie du deine Daten da transformierst, sondern halt von deiner Prediction. Wie du halt, wie dein Codec voraussagen kann, wie Bilder im nächsten Frame aussehen werden, sodass du quasi da nicht noch zusätzlich Zusatzinformationen mit reinkodieren musst.
Wobei die, das ist halt auch so. Weil die DCT, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, eine der verlustbehafteten Schritte ist. Weil so Prediction und so Sachen, die sind ja komplett verlustfrei, aber die Quantisierung und die DCT.
Die Quantisierung hauptsächlich, ich glaube die DCT nicht unbedingt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich glaube, DCT hat noch so Rundungsfehler irgendwo hinten drin, dass du es nicht genau genug machen kannst. Aber genau, auf jeden Fall, Dala ist eine neue Herangehensweise. Mich wundert immer ein bisschen, dass diese Wavelet-basierten Sachen nicht mehr Bonus haben. Also gerade Dirac.
Außer Dirac kenne ich da auch. Also es gibt zum Beispiel JPEG 2000, was auch
Wavelet. Snow, der FFmpeg.
Also, ja.
War das Wavelets? Ich glaube ja.
Also in Sachen Bildcodec ist es halt JPEG 2000, was zum Beispiel im Videobereich super groß ist. Also wenn ihr so in keine Ahnung, ihr geht ins Kino und da ist ein Digitalprojektor, dann sind das mit Wavelets kodierte JPEG 2000 Bilder, die halt als Vollbilder auf einer Festplatte ausgeliefert werden an die Kinos zum Beispiel.
Quasi wie ein Daumenkino, nur groß.
So groß, ja. Das ist halt, da hast du halt ein paar hundert Gigabyte oder ich weiß nicht, je nachdem, wahrscheinlich eher Terabyte. Nicht paar hundert, aber paar Terabyte wahrscheinlich für so einen ordentlichen Film.
Ja.
Wobei, kommt drauf an. Sind halt trotzdem Vollbilder sind groß. Aber ja, ansonsten, wo gibt es denn sonst noch Wavelet-Geschichten?
Snow war. Also das weiß ich, das habe ich damals halt, als ich noch irgendwie viel gerippt und natürlich nur legale Sachen gerippt.
Hat seine Linux-Distribution gerippt.
Ja, quasi, die habe ich dann nach Video kodiert. Auf jeden Fall, da gab es Snow, das waren von einem FFmpeg-Entwickler, vom Michael Niedermeyer, der hat das damals entwickelt. Ging aber auch nirgendwo hin und das Nette bei Wavelet war, also DCT merkst du halt, wenn du mit der Bildrate zu weit runter gehst, dann siehst du diese Makroblöcke dann so als Artefakte und bei Wavelets zum Beispiel ist es so, dass es nicht eine Blockstruktur ist, sondern das Ding sich quasi übers komplette Bild erstreckt und wenn du dann die Bitrate drückst, dann wird das gesamte Bild einfach so matschig. Genau, was normalerweise von Menschen irgendwie ein bisschen angenehmer empfunden wird.
Ja, was schönes Sachen bei Wavelets sind halt auch, dass die als Vollbilder gespeichert werden und nicht in Blöcken, so dass du quasi die niedrigen Auflösungsstufen schon anzeigen kannst, während zum Beispiel ein Bild im Browser im Hintergrund noch lädt.
Was bei zum Beispiel, was waren das, dieses Progressive Encoding bei GIF-Dateien oder so? Keine Ahnung. Aber das früher kannte man das ja auch, dass es manche Dateien gab, die einfach voll da waren und immer schärfer wurden oder welche, die halt so von oben nach unten, also damals, als es noch Modems gab und das noch sehen konnte. Genau, auf jeden Fall haben sie da einen neuen Codec gemacht und
muss man jetzt mal sehen. Ist ja noch ein bisschen in Entwicklung. Also die testen noch.
Auf jeden Fall bauen sie Dinge.
Ich weiß gar nicht, wie es denn... Also, stimmt, ich habe gerade überlegt, ob WebP nicht auch irgendwas mit Wavelets macht, aber WebP basiert ja auf den Video... auf den VP8-Geschichten und VP8 benutzt ja auch DCT.
DCT, genau, das war das.
Daher ist es...
On2-Zeug.
Da. Genau, das, was Google damals mit On2 eingekauft hat.
Ja, und also Dala ist auch eine Collaboration zwischen nicht nur XIF, sondern auch der Mozilla Foundation. Also die arbeiten da irgendwie zusammen, weil, keine Ahnung.
Also ihr könnt euch das mal alles durchlesen dann, was wir verlinkt haben. Da ist auch noch so ein bisschen Mathematik und alles erklärt.
Kann auch mal irgendwie, ich habe vor einer Weile, von ein paar Jahren mal eine Präsentation mit ein paar Kommilitonen gehalten, wo wir mal erklärt haben, wie VP8 funktioniert. Das kann ich gerne auch mal verlinken. Kannst du gerne mal verlinken, genau.
Okay, dann ganz schnell, Red Hat geht zu MariaDB, wie alle anderen auch, MySQL.
ist langsam
kann tot. Man, das war lustig, neulich haben sie bei MySQL diese Neulizenzierung von den Dokumenten irgendwie.
Ja, ja.
Und dann haben sie gesagt, oh, fuck, Bildsystem ist kaputt, sorry, war ein Fehler, machen wir rückgängig und re-releasen das und relizenzieren diese alten Versionen nochmal.
Hm, super.
Haben sie dann, also auf jeden Fall haben sie es dann wohl nicht absichtlich gemacht, sondern sind einfach ein riesiger Fuck-up. Ja. Ja. HP Store wants Bonus-Features.
Ja. Und zwar ist es, also jetzt sind wir bei Sachen, die kaputt gegangen sind, beziehungsweise kaputt gehen.
Auch noch.
HP Store Wants ist so eine quasi Appliance, wo du super viele Festplatten in deinen quasi für deinen Computer hast.
Also Storage.
Und die hatte das Bonus-Feature, dass du einen Spezial-User besitzt, der auch nicht in dieser grafischen Oberfläche angezeigt wird. Mhm. Und der User heißt Admin.
Oh, sehr Admin. Gut.
Und das Passwort heißt Ausrufezeichen Admin.
Ja.
Ausrufezeichen Admin.
Dann ist sicher, ne?
Ja, dann ist natürlich super maximal sicher. Und das hat dann tatsächlich jemand hart zusammengeschrieben und die Leute ausgelacht. Und das Schlimme ist halt, dass du es nicht in diesem Webzeug fixen kannst, weil es halt einfach fucking hardcoded ist.
Ja. Ich habe das vorher auch noch irgendwo gepostet. Hat das.
Ich habe es weggeworfen.
Sehr gut. Ja.
Weil keine Ahnung.
Kommt es nachher nochmal.
Genau. Genau. Sehr lustige Sache. Und, achso, genau, der hat irgendwie den SHA-1-Hash in der.
Ah, genau, das war's, dieser Originalartikel mit dem lustigen Smiley oben, der es so manchmal sagt.
Genau.
Ja, Enterprise-Software ist ja der größte Krebs überhaupt.
Ja. Das Schlimme ist ja, dass es nicht nur Software wäre, weil da könnte man ja wirklich nachschauen, sondern das ist halt eine Appliance. Das ist so eine Computerbox, die du dir kaufst und einfach unendlich viele 1000 Euro
kostet. Ja, gut, aber du hast jetzt ja Root drauf und da kannst du ja patchen.
Ja, du hast Admin drauf quasi.
Richtig, dann, ja, das kannst du sicher.
Ja,
pipest
ja.
Irgendwas nach Bash.
Nee, also du kannst auch das Passwort ändern auf der Konsole, aber die Leute, die so eine Appliance kaufen, die haben halt auch nicht so eine Konsole. Hm. Die brauchen auch nicht so eine Konsole. Ja, also das ist schon ein bisschen traurig gewesen. Solos VM wurde hart geowned. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal darüber geredet, vielleicht auch nicht.
Nee, Alter, wurden die hart geowned. Das ist schon Central Backup PHP.
Diese
Kacknoobs, ja. Haben halt direkt irgendwie aus der Query Sachen direkt in den SQL-String übernommen.
Und zwar wirklich 1:1. Einfach so, bam, wir nehmen das direkt.
Richtig. Oh, Post-Parameter. Lass
Fuck
uns den
yeah,
mal nehmen
den, und der in die Query
reinbauen.
Der sieht gut aus.
Ja, und dann konntest du im Grunde machen, was du willst. Und
also du hast am Anfang erstmal SQL-Injection und darunter hast du ein Exec mit auf eine PHP-File, wo dann irgendwie Zeugs dran gehangen wirst. Und diese PHP-File ist quasi
SetUID.
Ist quasi eine Root.
Richtig. Ja. Bedeutet, du konntest bei jedem, wirklich jedem, der diese Solus vor allem installiert hat, ein Solus vor allem ist so ein Management-Software für
VPS. Alle VPS, genau.
Und also alle Billig-VPS-Provider haben normalerweise diese Solus VM. Du konntest halt bei allen, was du wolltest, als Root ausführen. Wow. Und die wurden dann schon ziemlich
hart geordnet.
Also da gab es auch ein paar Provider, die dann irgendwie weg waren. Der Workaround, also der offizielle Kommentar von den Solus VM-Leuten war, log dich mal ein, Central Backup, PHP, RMRF, schnell weg. Genau. Und dann geht es.
Alles Solus vor allem RMRF, genau.
Ja, und dann gab es noch irgendwie die, waren das nicht auch die, nee, es war was anderes. Egal, auf jeden Fall ist echt nicht
die gut. Wurden hart geowned.
Aber auch zu Recht. Also wenn du Server-Software herstellst und so einen Kack machst.
Ja, vor allem halt Server-Software, die dann auch auf deiner Hostmaschine läuft.
Ja, und also ich würde es ja verstehen, wenn das so Krepler wären, die irgendwie so ihre eigene kleine Krepel-Anwendung machen, aber wenn die das verkaufen als Server-Management-Lösung und wirklich so weh, also die können ja keinerlei Code-Reviews gehabt haben für den Ramsch, ja. Weil wenn ich sehe,
billig rausgehauen wird.
Du kannst doch keine String-Konkatenation mit SQL machen direkt aus dem Post-Parameter.
Doch, kannst du, siehst du doch. Doch,
siehst
du,
ja.
Ja, aber
das Coole ist halt auch
immer kaputt.
Sie haben dieses Username und Passwörter und das ist einfach nicht gehasht, sondern das ist einfach nur verkryptet mit einem statischen Key.
Ja. Auf jeden Fall.
Also super. Mit irgendwie einem Key, den du rauslesen kannst. Und dann hast du einfach alle Username und Passwörter, ohne dass du dich darum kümmern musst.
Und hast dann auch Root.
Ja, natürlich, super Root.
Einfach super Root haben. Und dann kannst du auch auf alle VMs zugreifen und überall Bitcoins meinen.
Ja, alle Bitcoins meinen.
Alle. Dann gibt's keine mehr, wenn du fertig bist damit.
Ja, natürlich. Du hast alle Bitcoins weggemeint. Dann quasi alle Minen leer.
Richtig. Das sind jetzt okay. Meine.
Ah, das ist echt traurig. Auch irgendwelche alten Alice-Boxen waren irgendwie...
Oh ja, das ist aber schon ein bisschen älter. Hat mir irgendeiner zugeschickt. Und zwar geht's darum, dass du... Quasi wieder, du hast wieder das gleiche Ding wie mit den Easy-Boxen. Du hast irgendwie eine eine MAC-Adresse und du rechnest daraus hart einfach dein Default-Passwort aus.
Macht Sinn.
Für deinen WPA2 und dann ist quasi gewonnen.
Super.
Und das ist voll gut und das...
Also wenn ihr noch so eine alte Box habt und euch mal einloggen müsst, dann...
Macht mal das Default-Passwort.
Genau. Nee, also wenn andere Leute dann quasi euer WLAN mitbenutzen wollen, kein Problem. Gibt es jetzt schön, also es gibt hier kannst einmal den Proof of Concept Python-Code und ich habe es nochmal in PostgreSQL geschrieben, weil ich das gebraucht habe.
Gibt es da nicht auch irgendwo einen Daemon, den du auf Arch Linux installieren
ja,
kannst?
Ja, Auto-Wi-Fi habe ich geschrieben. Sehr gut. Zusammen mit Lazulus.
Wirklich?
Mit ja?
Warum verlinkst du Auto-Wi-Fi nicht?
Ja, Auto-Wi-Fi, ich habe da das Link das Dings dazu gedingst.
Das Dings dazu gedingst, was?
Oh, nee, doch nicht.
Ich hab das auf GitHub,
liegt so rum. Link mal Auto-Wi-Fi.
Genau, Auto-Wi-Fi, es ist aber noch wahrscheinlich nicht funktionierend.
Ist egal.
Aber es ist links dazu.
Also das heißt, ich mir nicht
das ist so ein Auto-Owner. Achso, genau, das drunter ist das Implementierung PostgreSQL.
Ach, Auto-Wi-Fi. In PostgreSQL. Holy fuck, in PostgreSQL?
Ja, natürlich nur PostgreSQL. Weil
ach, andere, für die jetzt, okay, ja.
Also das brauchst du halt fürs OpenWrt, weil die haben eine Ass-Shell. Und die kann halt einfach gar nichts.
Eine Ash-Shell?
Ja, eine Ash halt.
Ash, okay.
Ja. Und also das Coole ist eigentlich, das Coole ist halt eigentlich auch, dass du mit Ash auch voll dieses ganze Umrechenzeug relativ einfach machen kannst. Und
oh, da muss ich ranten nachher ja, über die Dash. Mimi der Woche.
Ja. Wieso die Dash?
Weil die Dash auch blöd ist.
Die Dash ist halt auch
nur. Ah, das ist auch nur, wenn du Ubuntu aber hast, oder? Das
ist die Frage. Nee, die Dash ist auch eine PostgreSQL, ganz einfach. Ja. Und die kann halt keine Arrays.
Ja,
so
die,
ist es.
Die macht die, da rant ich nachher.
Ja, macht das.
Hat Lubuntu?
Lubuntu hat die
ja, S-Shell. Ja, die S-Shell. Hat, nee, die haben
die S-Shell geloopt.
Die S-Shell geloopt.
Oh Gott.
Pre-looped S-Shell, okay.
Genau, das Auto-Wi-Fi-Zeug ist da drunter und die Idee ist tatsächlich, dass du dann dich immer auto-connectest, egal wo du gerade bist.
Okay, der nächste Titel ist Roboter und dich hart in R, okay.
Ja, auf jeden Fall. Apropos Sachen, die geownt werden. Du wirst hart geownt, wenn du gegen diesen Roboter in Airhockey spielst.
Tatsache, da gibt es ein YouTube-Video, wo der Roboter so Airhockey spielt und der ownt dich hart wohl.
Was? Ja. Das ist gut. Finde ich gut.
Und gucken. Es gibt darüber einen Report im IEEE Spectrum.
Richtig. Die Chiba University in Japan hat einen Airhockey-Roboter gebaut, der dich hart ownt.
Das ist cool.
Ich meine, die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Richtig, ja. Was wir damit, also Gott.
Ich meine, World Domination, wow, oder?
Nächster Air Schritt, World Domination. Tag Air Hockey spielen.
Gegen den Roboter verlieren, meinst du?
Okay. Oh, schön. Ja, da gibt es auch leider nicht mehr zu sagen. Aber die nächste ist, es gibt Nutzungsverbot für Huawei in den USA und jetzt gibt es aber auch kein Cisco mehr in China.
Ja, so gut. Weil die Chinesen jetzt Angst haben, dass sie von den USA überwacht werden.
Ach nee.
Ja.
Wer hätte es gedacht.
So gut.
Da kannst du von ausgehen. Aber es ist ja egal, weil die werden ja, die haben ja quasi die Firmware, die Cisco-Firmware 1:1 geklont.
Ja.
Und deswegen.
Und deswegen können sie auch die Backdoors jetzt raustun für sich.
Ja, aber jetzt haben die Huawei ja auch alle die Cisco-Backdoors. So, ja, da sind ja dieselben Schreibfehler drin teilweise.
Ja, Admin. Die Admin.
Richtig. Oh Gott, NeoCities habe ich gesehen.
NeoCities, voll gut. Das ist einfach GeoCities für jetzt.
Ich bin mir.
Und ich weiß nicht, also. Es ist GeoCities einfach und es sieht auch wirklich so aus.
Aber hatten wir nicht so letztens schon so einen Scheiß?
Ich finde es super.
Ja, neulich haben wir ein Bootstrap-Theme des GeoCities.
Ach so, genau. Ja, ich wollte sagen.
Das ist jetzt wirklich.
Warum will man diese 90er unbedingt wieder haben?
Gratis Webseiten.
Gratis 10 Megabyte.
Kannst du Angel Fire, GeoCities.
Genau. Es gibt doch Tumblr und Co. Benutzt doch.
Das ist so gut.
Ja, du, aber wenn du mal irgendwie HTML, ich meine, nicht jeder hat einen Server, dann heute gibt's wahrscheinlich, gibt's heute, wenn du
doch, noch. Doch, jeder hat einen Server.
Wenn du noch zu CompuServe heute gehst, kriegst du noch 2 Megabyte gerade Webspace.
Das gibt's doch gar nicht mehr.
Schade.
Hier, das, ich habe auch mir tatsächlich direkt mehr Webspace geholt und zwar lists.nearcities.org.
Okay.
Und was das gibt's tut auch? Alles so weh. Ja,
ich kann's mal verlinken, das ist voll viel Gewinn einfach.
Das tut so weh.
Was gibt's da dann?
Lists.
Ach, du Mailing
List. Mailing List.
Du hast einen Mailman.
Ja, klick mal drauf.
Rickroll.
Rickroll.
Nice.
Auch nicht schlecht. Und es ist sogar Autorun. Und das ist voll gut, weil das kriegst du mit YouTube nicht mehr hin.
Hm. Sehr schön. Sehr gut. Okay, erstes Tizen-Tablet gibt's auch wohl.
Mehr müssen wir auch dazu nicht sagen.
Nee.
Ja. Okay, gut. Kommt aus Japan übrigens. Und die stehen ja auf sowas. Wie bewegt sich die Sailing Stones in der Wüste Nevada?
Ja.
Was ist die Sailing Stones?
Ja, das kann man jetzt da drin erfahren in diesem Artikel.
So ein altes Schiff wieder? Nee.
Es sind einfach Steine, die sich in der Wüste quasi bewegen.
Oh ja, Tatsache.
Und jetzt cool, hat sich einer hart die Mühe gemacht, herauszufinden, wie die das genau tun.
Und es ist sehr interessant. Da sind Aliens drin und deswegen bewegen
die sich. TLDR ist irgendwie, es vereist in der Nacht und dann kann das Ding irgendwie rutschen.
Cool. Aha. Okay. Okay, das heißt, es zieht sich nachts zusammen, dehnt sich tagsüber wieder aus.
Du kannst es dort nachlesen. Ja.
Ich versuche das nur gerade so.
Nee, ich glaube, das rutscht nur in der Nacht tatsächlich, weil es da kalt ist.
Rails 4.
Apropos, PHP 5.5 ist auch draußen.
Wow. Ja, stimmt. Was kann sie jetzt? Futures?
Die können
mehrere
Sachen.
Ja,
okay, Futures können sie. Aber warum sollen sie Futures können, wenn sie gar keine Callback-Hell haben? Eigentlich macht gar keinen Sinn. Gar nicht so
viel
Sinn.
Aber wir wollten ja über Rails 4 reden.
Genau, Rails 4 ist jetzt raus. Final.
Wow.
Und ist cool.
Okay.
Glücklich. Ich benutze ja selbst nicht großartig Rails, mag ja auch nicht, aber die haben jetzt halt scheinbar ihr komplettes
Caching. Ich benutze manchmal Rails. Heute in Stuttgart.de Rails.
Ach so, aber nee, du
ich habe gecodet.
Okay, dann hast du es benutzt. Okay, what?
What? Egal.
Ja, die haben ihr komplettes Caching-Theme haben sie so ein bisschen umgebaut. Das heißt, die benutzen da so ein Russian Doll, also so in ineinander geschachteltes Caching-Theme, wo dann...
Oh Gott, sieht das scheiße aus. Oh, das ist deine Seite,
das,
oder?
Nee, das ist für Mobile gedacht. Oh. Das ist nicht für einen normalen Browser gedacht.
Oh, tut mir leid, dass ich mit einem normalen Browser draufgegangen bin.
Ja, das ist halt furchtbar groß auf einem normalen Browser.
Ja, aber das ist einfach. Das muss aus 2 Meter Entfernung lesen.
Ja.
Warte. Naja, wird schwer.
Dafür nutzt du die komplette Fläche deines Browsers aus.
Immer die komplette
Fläche deines Browsers aus. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Genau, also die Geschichte ist, du tust dann quasi nur Teile von deinem Cache invalidieren, die du tatsächlich brauchst. Das heißt, wenn sich irgendwo was in der Seite ändert, dann tust du quasi nur die Sachen, die darunter liegen, invalidieren und das darüber nicht. Und dann kannst du quasi dir Cache-Invalidation sparen und dann sind deine Webseiten trotzdem schnell schön gecached, aber du sparst dir halt Rechenaufwand.
Also du baust dir, das ist quasi ein bisschen wie diese DRM-Systeme für Pay-TV, wo du quasi dir so einen
Baum baust. Genau, du baust dir quasi
alles innerhalb von deinem Node invalidiert.
Also diese Russian Doll als Metapher dafür, also so dieses ineinander geschachtelte
Matroschka,
genau.
Genau.
Nicht zu verwechseln mit dem Audio-Container.
Diesen Puppen, ja, die man ineinander steckt.
Die Puppen haben wir ja gemeint.
Richtig. Sie haben auch Turbolinks reingemacht, was eine total krasse Sache ist.
Turbolinks, weiß ich gerade gar nicht, was es ist.
Die normalerweise, wenn du irgendwo draufklickst, dann ist ja das Problem, dass der die Seite neu lädt, einen CSS und dein JavaScript neu parst und neu validiert und bla bla bla. Und was Turbolinks macht, ist einfach, er ersetzt einfach deinen Body und lässt irgendwie dein CSS-Zeug, das im Header ist, gleich. Mhm. Der ersetzt einfach die komplette Webseite. Mhm. Was dann alles irgendwie hart schneller macht.
Und mit Links, sodass du das richtig verlinken kannst und so, benutzen sie wahrscheinlich die History API in JavaScript. Sodass sie quasi sagen, jetzt hier Push State, wir pushen hier eine neue URL auf den Stack, aber tauschen dann quasi den Body aus und lassen den Rest da.
Ja, genau.
Das ist cool.
Und Push State Browsers und Graceful, sie haben einen Graceful Fallback für alles andere. Mhm. Und dann ist es halt echt krass, dass sie so einen Scheiß da reinbauen.
Ja, also ich habe in meinem GitHub Repositories habe ich irgendwo mal so ein JavaScript Polyfill geforkt, wo ich so ein paar Sachen gefixt habe. Das tut meistens.
Können wir mal für halbfertige Projekte ShitHub machen?
ShitHub?
Und den ganzen Scheiß reinmachen?
Gibt's garantiert schon.
Das wäre total gut. Genau, auf jeden Fall haben sie noch irgendwie mehr E-Tags und Dinge und haben jetzt
ja, du kannst hast auch noch Support, um Client-Side Views zu bauen, jetzt mit Ember und mit Backbone und mit Angular.js und so Geschichten.
Sie können jetzt auch Livestreaming, was ganz interessant ist, dass du irgendwelche Daten streamen kannst, wenn du einen geförderten Webserver hast, was schon mal ziemlich cool kommt.
Also könntest du so auch, aber dann wäre halt dein kompletter Prozess blockiert und wenn du halt mit Threads arbeitest, dann ist halt nur dein einer Thread blockiert, wenn du die Connection
streamst. Mehr Streaming.
Gut. Ja, ist cool. Also gibt's neue, tolle
sehr schön Sachen. Dann haben wir darüber auch geredet.
Also gut. Jetzt Lesefu. Erste kommt von mir?
Ja
von mir. Es gibt jetzt Concurrent Garbage Collection, Rubinius.
Gab es das nicht vorher schon?
Sie hat eine
Generational, aber nicht Concurrent.
Genau. Und jetzt ist es sowohl Generational als auch Concurrent, als auch Gillos. Und es ist ein cooler Blogpost, der irgendwie diese Drei-Color-Variante von der Concurrent-Geschichte erklärt. Und schwarzer Text auf weißem Hintergrund und
voll gut.
Wenig Zeug und jetzt kann man
Rubinius Zeug
lesen.
Was für ein Screenshots?
Ja, das ist bei der Garbage Collection aber auch schwer.
Ja, das kann man ja gut machen, mit den, wenn du drei Farben hast, ja, du hast schon drei Farben.
Bam, Hexdump.
Kannst du auch drei Farben zeigen.
Ja, Hexdump machen und dann einen kodieren,
ist ja, gut. Das wäre voll gut.
Richtig.
Aber so.
Flydinger.
Too long.
Genau, weil du gerade wieder den Gil erwähnt hast, habe ich mal hier den
Gil. Können wir ihn Gil nennen? So wie,
das hatten wir doch Gif. Schon mal.
Das hatten wir schon total oft, aber
ich will den Gil.
Ja.
Hier nochmal.
Sogar den
Nobody Understands the Jill.
Das hattest du doch schon mal
gemacht. Nee, das ist ein anderer. Das ja, ist genau sowas so Ähnliches, aber der erklärt halt auch so ein bisschen, wie wow. du jetzt hier...
Also es geht um das Gleiche, aber es ist ein anderer.
Ja, okay, gut. Schön, dann haben wir das ja auch geklärt. Ist auch, also ist das gleiche Thema, weil ich das Ganze ganz interessant finde, aber der erklärt halt auch noch so ein bisschen weitergehend, wie du dann irgendwie deine Datenstrukturen intern lockst und Geschichten und...
Echt voll toll.
Ja. Also ist alles in Ruby, ist auch mehrteilig und kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert.
Nächstes.
Mehr Garbage Collection.
Genau, auch ein netter Artikel, Real-Time Garbage Collection is real. Ist ganz gut geschrieben. Und der greift halt so ein bisschen auf, dass es sowas wie Garbage Collection für Real-Time-Systeme gibt, was man ja eigentlich nicht für möglich halten sollte. Und der erklärt dann so ein bisschen, was da so die Trade-offs sind und was für Kompromisse man dann da eingehen muss und wie sowas implementiert werden kann. Und das halt auf einem relativ hohen, abstrakten Level, ohne jetzt groß Code-Beispiele oder sowas, sodass man es halt einfach in einem Stück mal runterlesen kann.
Was ist das Problem? Warum können Real-Time-Systeme keinen Garbage Collector normalerweise haben?
Das Problem ist normalerweise, dass wenn dein System Garbage collectet, dann hält das an. Und dann
ja, du musst halt Deadlines einhalten, aber das ist ja kein Problem. Du sagst, okay, du machst halt bloß ein bisschen was weg.
Das sind diese Kompromisse, wo es darum geht, aber so Systeme, die halt normalerweise Garbage Collection machen, die machen dann halt Garbage Collection, solange sie das tun, und wenn dann halt diese Deadlines nicht eingehalten werden, dann ist es halt kein genau. Realtime.
Okay, du musst halt darauf achten, dass du nicht die ganze Zeit Garbage
collectest. Genau. Wenn du zu viel RAM hast, hast du halt auch das Problem, dass du irgendwann mal in deiner Realtime nicht mehr den kompletten RAM durchgehen kannst.
Ja, dann ja, musst klar. Du einen RAM-Verdoppler nehmen.
Ja. Oh, nee, dann brauchst du doppelt so lange, wie so ein Disk.
Du Sinn. Brauchst du halb so lange, das ist ein Bonus-Feature. Ja.
Genau, du verdoppelst den RAM und
trotzdem brauchst halb so lang.
Genau, und der erklärt dann halt so diese
weil du kannst erst auf die eine Hälfte machen und auf die andere. Oh, fleißig, sorry.
Ja, nee, der erklärt dann halt so diese Kompromisse, die man dabei eingehen muss, dass man zum Beispiel immer in kleinen Etappen Garbage collected und die dann halt nach einem definierten Zeitraum wieder abbricht und so weiter. Und ist super geschrieben.
Richtig. Ich habe neulich irgendwas gelesen. Was war denn das? Warum in OCaM Int irgendwie 31-Bit hat. Aber ich glaube, es könnte auch was anderes sein. Das ist ganz interessant, so wie die das ja oft machen, ist, dass die einfach über einen Stack gehen und alles anschauen, was aussieht wie ein Integer oder ein Pointer. Und die können es dann irgendwie unterscheiden, je nachdem, ob das letzte Bit irgendwie eine 1 oder eine 0 ist. Und dann finden sie schon mal raus, was du denn für Objekte haben könntest. Weil, ich suche da jetzt mal. Muss ich was sagen?
Nö.
Ja, ich muss was sagen.
Ach so.
Muss was sagen. Das suche ich nachher.
Genau, das nächste Thema ist wieder was für die NSA.
Quasi. Aber auch ein bisschen nicht. Der Dave Farber hat irgendwie auf die Mailingliste, keine Ahnung, wie sie hieß, Com Listbox V2 IP Mailingliste.
Gesundheit.
Genau. Hat er geschrieben, warum Skype denn, also er war der Principal Architect für Skype, also der Head Honcho, Numero Uno, Big Banana. Und der hat jetzt erklärt, warum Skype denn weg von diesem Peer-to-Peer-System gegangen ist. Am Anfang waren sie ja so richtig hart Peer-to-Peer und alle so, way, Peer-to-Peer ist total sicher, End-to-End-Verschlüsselung, super Bonus. Und
dann kam die Regierung und wollten da doch mitsniffen.
Nee, dann kam erstmal Microsoft und hat gesagt, wir kaufen jetzt erstmal Skype ganz dick ein und
wollen auch mitsniffen.
Das, nein, auch noch nicht, aber sie könnten wahrscheinlich eher. Und dann haben sie einfach gesagt, ja,
machen wir sie, haben sie doch auch gemacht, sie haben doch immer alle Links besucht und so.
Ja, das ist okay. Ein bisschen
Links besuchen.
Auf jeden Fall haben sie, früher gab es ja auch immer diese Supernodes in Skype, das sind die einfach ziemlich lange online waren und das ist eigentlich ganz cool. Und dann hat Microsoft angefangen, die Supernodes einfach durch ihre Server zu ersetzen, weil sie super Bonus viel Server haben. Und dann sind sie irgendwann weggegangen davon, dass du wirklich Peer-to-Peer hast mit so ein paar Supernodes, sondern haben das mehr als so ein Server-Client-Modell gemacht. Und das größte Problem war wohl wirklich, dass diese ganzen Mobile-Clients, die auch alle irgendwann Skype hatten, wenn du das halt nur Peer-to-Peer-mäßig machst, dann musst du ja deine ganzen, kriegst du quasi permanent irgendwelche Benachrichtigungen, wenn jemand online kommt, wenn irgendjemand seinen Status ändert auf Away oder sonst was. Und dann müssen diese Systeme halt permanent online sein, die Mobilclients, weil da ist ja kein Server, der ihnen das irgendwie durchpushen könnte. Und wenn der Server quasi für dich online sein soll, das kann dann nicht irgendein beliebiger Client sein. Und er redet auf jeden Fall so ein bisschen drüber.
Also ist es trotzdem nur eine Ausrede, um das besser überwachen zu können.
Nee, also er sagt dann wirklich, dass die, gerade auf so Windows RT, Windows Phone-Geschichten oder auch anderen Mobil-Clients, du kannst halt einfach kein P2P auf den Dingern fahren, weil sie sonst permanentes 3G-Radio anhaben müssen, weil sie permanent entweder selber Sachen schicken, so Keep-Alive-mäßig, und sagen, hey, bin noch hier, oder weil sie halt permanent irgendwelche Statusänderungen von anderen bekommen. Und das zieht halt die Batterie leer ohne Ende. Und wenn du einen Server hast, der das macht, dann macht der Server das für dich. Also der empfängt dann quasi alle Statusänderungen und gut, hat deine Buddy-Liste.
Sollte ja nicht so das Problem sein, rauszufinden, ob man auf einem Telefon läuft oder ob man auf einem großen, dicken Rechner läuft.
Genau, aber sie wollen es halt irgendwie alles gleich machen. Und er sagt dann selber, jetzt haben wir schon die Server. Und theoretisch machen sie noch Verschlüsselung, aber das könnten sie eigentlich auch ausschalten, wenn sie wollten.
Also auf jeden Fall mal keine, diese Verschlüsselung.
Ja, das ist braucht man ja nicht. Man will ja auch, dass die NSA,
ja, da,
wenn man da demnächst mal anruft und sagt, hey, ich brauche mal Backup von XY.
So, ich habe meine Festplatte ist kaputt gegangen. Kein Problem.
Schick noch mal alle meine Daten.
Ja, aber ich meine, bei Skype ist dann auch egal, ob du da Verschlüsselung anhast oder nicht, weil NSA hat sie eh.
Richtig.
Und alle anderen interessieren sich einfach nicht, ob du deine Mutter anrufst.
Lua.
NSA hat sie eh.
Lua, Lua, Lua.
Learn Lua in 15 Minutes. Das ist ein netter Walkthrough, einfach mal, um in Lua reinzukommen, mal schnell zu sehen, was es alles so gibt an netten Beispielen und ja, einfach nur Code und
das in 15 Minuten.
Nee, schaffst du nicht in 15 Minuten, außer durchscrollen vielleicht.
Das war eine Lüge.
Ja, eigentlich war das. Also wenn du durchscrollst vielleicht. Nein, schön. Das geht schon, also es ist nicht so richtig viel. Es ist halt wirklich nur Code, aber das macht es auch interessant eigentlich, weil nur das Einzige, was die Wahrheit ist, ist einfach Code. Und Lua ist halt auch nicht so richtig schön. So ein bisschen wie JavaScript.
Ja, also es ist in der Hinsicht wie JavaScript, dass es halt prototypbasierte Vererbung hat.
Ja, das heißt,
Die Syntax sieht ein bisschen ähnlich aus, aber sie sind halt in der Hinsicht ein bisschen cleaner, dass halt bestimmte Sachen, die jetzt syntaktisch in JavaScript eingebaut wurden, halt dort nicht
gehen. Kann ich achtfach gleich machen.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch,
was ich wieder bescheuert finde.
Oh. Ich glaube, es reicht auch ein gleich.
Also, was ich wieder vollkommen bescheuert finde, ist, dass du explizit sagen musst, das ist keine globale Variable.
Wirklich?
Ja. Cancer. Okay. Alle Leute, die das so machen, gehören einfach verbrannt. Es tut mir leid.
So, ja, das ist echt ein bisschen.
Warum? Warum solltest du das so haben wollen? Keiner will irgendwie alles global haben. Macht keinen Sinn.
Ich glaube, das ist halt für solche Leute gedacht, die sowas mit diesem Scope nicht verstehen und die dann einfach alles in den globalen Namespace packen, so, weißt du, so Programmieranfänger, die einfach mal was zum Funktionieren haben wollen.
Aber warum hast du das in Lua, wenn die aufgeräumt sein soll?
Ja, das verstehe ich nicht. Tatsächlich.
Hast du recht.
Böse.
Aber ja.
Ruby Motion.
Jedenfalls eher coole Artikel.
Oder auch nicht. Dings. Ruby Motion. Genau. Netter Durchlesedingen. Und zwar I'm not using Ruby Motion in production. Und so der TLDR ist, dass das Arc-Equivalent, also diese eingebaute Reference-Counting-Geschichte, buggy ist. Punkt. Und der redet ein bisschen drüber. Und das war's.
The Hitchhiker's Guide to Python.
Genau, das ist quasi das Äquivalent zu dem Lua-Zeug. Ist einfach mal einen Überblick zu bekommen, was gibt es denn einfach in der, ich glaube, ich habe es schon mal gepickt auch. Was gibt es denn so in der in Python als Infrastruktur? Wie tut man Dinge in Python? Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Und hier wird auch nochmal das PEP8 erklärt, Idiome, was man groß und klein schreibt, ob man nun Camel Case benutzt oder Unterstriche und solche Sachen, die man halt, das nicht unbedingt Programmieren ist, sondern wirklich wie benutzen normale Python-Programmierleute Python. Ja, sehr cool.
Dann wieder zu den interessanten Dingen des Lebens.
Zum Beispiel? Achso, okay, Cupid, genau. Es gibt wieder mal Charts von OK Cupid.
Das ist aber alt.
Echt?
Ja, von 2011.
2011. Tut mir leid. Okay, dann weg.
Nein, wieso?
Nein, ich glaube, dann haben wir es auch schon mal gepickt, wenn es von 2011 ist.
Wir haben das
ist
Block egal. Auf jeden Fall.
Okay, alles klar, schnell weg.
Ja, also die hauen halt immer lustige Statistiken zu ihren von ihren Usern raus. So,
genau.
Irgendwie iPhone-User haben mehr Sex als Android-User und so. Gab es da mal so Geschichten.
Genau. Warum auch immer. Und da gibt es 10 Charts, die könnt ihr euch anschauen, sind gut.
Sehr schön und lustig.
Fleidigkeiner, wer ist denn die Farbe hier?
Warte mal, wo bin ich
denn? Bugfixes as Therapy?
Ja, das bin ich. Ja, genau. Also
vielleicht ja zwei Farben.
Nee.
Also bei mir ist das zu komisch. Nee,
doch das nicht. Gelb. Dieses, das ist seltsame Gelb. Zach Hallman, der da bei GitHub arbeitet, hat dann einen netten Blogpost geschrieben, dass er so findet, dass so Bugfixing so ein bisschen Therapie ist, wenn man gerade so in seinem Projekt nicht mehr weiterkommt und mal vielleicht ein bisschen so runterkommen muss. Und da findet er, ist es halt ganz gut, einfach mal so Bugs wegzufixen, weil man hat dann so ein Erfolgserlebnis. Man muss nicht groß seinen Code, große Teile von seinem Code neu anfassen, sondern einfach nur die bestehenden Sachen fixen. Und man kann dann so ein bisschen sich in den Zeiten, wo man gerade so ein bisschen eigentlich unproduktiv wäre, damit beschäftigen, dass man halt Bugs fixt. Da habe ich noch einen Talk von RubyConf verlinkt. Wo es im Endeffekt auch um Therapeutic Refactoring geht, wo halt das Gleiche für Refactorings, was ja im Endeffekt auch nur eine Art von Bugfixing auf einem Architekturlevel ist, finde ich, erklärt wird. Und dieser Talk ist auch ganz cool.
Für jeden. EDF-Depots. Ich habe neulich mal gemeint, da gibt es so AMI-Depots und die kann man aber schlecht nachstellen, weil bei uns gibt es keine Vanguard-Indexes zum Kaufen. Wertpapierforum gibt es irgendwie so 11 Depots, die verschieden aufgebaut sind, die kann man sich dann mal durchlesen und die haben dann mit so, keine Ahnung, ISINs und irgendwelchen anderen Sachen, die man bei uns in irgendwelche Broker eingeben kann. Und dann kannst du dir da so ein ETF-Portfolio zusammenbauen und dann musst du dich da nicht drum kümmern, sondern sparst da einfach ein und musst keine einzelnen Aktien dir holen. ETF-Depots, gute Sache.
Sehr schön.
Ich hab hier kein Business-Podcast. Hört nicht auf das, was der Marc sagt.
Der Marc hat keine Ahnung.
Hört mal auf den Onkel Marc, ja.
Der Marc hat auch keine Ahnung. Der kauft auch Bitcoins. genau, der kauft Bitcoins. Ich habe hier einen netten Artikel auf The Atlantic, wo es ein bisschen um seltene Erbkrankheiten geht und was quasi...
Wieso, hast du ein Problem?
Nee. Gut. Da geht's um ein Mädel namens Jeannie Pieper. Und die hat quasi so eine Krankheit, wo sich, wo Muskelgewebe bei irgendwie, wenn sie sich irgendwo anstößt oder sonst was, wird dann das Muskelgewebe vom Immunsystem abgetötet und stattdessen wechseln Knochen.
What?
Ja, genau.
Und nicht so praktisch für die meisten Sachen.
Genau, nicht so praktisch für die meisten Sachen. Und da geht es im Endeffekt darum, wie da die Forschung vorangekommen ist und wie die Forschung an dieser sehr seltenen Krankheit insgesamt der Gesellschaft was Gutes tut, weil durch das Verständnis dieser Krankheit kann man zum Beispiel auch Mittel gegen Knochenschwund im Alter entwickeln und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen eine nette Geschichte, warum denn Forschung an seltenen Krankheiten auch was bringen und cool sind und warum Wissenschaft generell awesome ist.
Da gab es einen Podcast drüber.
Oh Gott. Über Knochen?
Über diese Geschichte? Ja, da gibt es genau den. Ich habe hier Verlinken NPR. Mal. Immer alle NPR-Podcasts hören. Immer.
Nee, alle schafft man nicht.
Doch. Okay. Labor Camps, Make Fu. Arbeitslage sind dein Ding.
Genau, Arbeitslage sind mein Ding. Da habe ich Erfahrung.
Arbeit macht frei.
Habe ich Erfahrung mit. Und zwar,
das ist ein No Nazi.
No Nazi. Genau, es geht tatsächlich um Artikel, wo in einem Halloween-Dekoration so ein Hilfeschreibrief gefunden wurde und damit dann quasi nochmal den ganzen Hintergrund beleuchtet wird, was da los ist und sehr interessant auf jeden Fall, gut zu lesen von National Post. Genau.
Sehr gut.
New York Times, sorry.
So
und
sorry.
Sehr interessant. Und
was habt ihr eigentlich heute mit diesen ganzen deprimierenden
Hey, das ist nicht deprimierend. Leute haben Zeugs gefunden und damit wurde auf einen Missstand hingewiesen.
Doch, ich finde das richtig deprimierend.
Was gar nicht deprimierend ist, ja Xenotransplantation.
Das ist mal abgefahren.
Xenotransplantation klingt auch nicht gesund.
Transplantation von Tiere in Menschen. Moment. Kannst du das spezifizieren?
Ja, du kannst ja, auf den Link klicken. Ja, wenn du eine Schweineleber hast zum Beispiel.
Genau, aber das, was ja meistens nicht so richtig gut gegangen ist. Und das ist eine Timeline von ein paar tausend vor, warte,
12 Century before Christ.
Und da sind mal super abgefahrene Dinge drin.
Oh ja. Also okay, man kann dann irgendwie Haut von Tieren benutzen, um bei Dieben, denen die Nasen abgeschnitten wurden,
das drauf zu kleben.
Cool.
Super.
Kommt gut.
Ja, jedenfalls eine interessante Timeline, die kommt aus Wikipedia, da wurde die verlinkt, deswegen muss es alles stimmen, was da drin steht.
Ja.
Ja, ich okay. Sage, ihr habt komische Themen heute.
Okay. Nein, das ist total
interessant.
Das ist tatsächlich
einfach,
interessant.
Einfach mal zu sehen, was sind denn so für belegte Berichte von Xenotransplantation, weil wir haben ja sonst immer nur
Kundentechnik. Ja, ist doch ein bisschen so fürs Weihnachtsshopping, wenn du noch irgendwie Flügel willst oder so.
Ja, zum Beispiel.
Welche Spezies sich da anbieten würden.
Das Flydi braucht das, der braucht irgendwie doch, um sein Schwert zu führen, bestimmt
Flügel. Also eine sehr interessante Sache ist die eine Transplantation 1501, und zwar es geht darum, dass er Teile vom Knochen vom Kopf ausgetauscht wurde mit einem vom Hund, und das Gehirn wurde geschützt mit einer Gurke, damit es nicht quasi bei der Transplantation kaputt geht. Gurken. Und solche interessanten Sachen
finde ich mal auf jeden Fall sinnvoll.
Gurken sind so praktisch, um dein Gehirn zu schützen. Weiter. Ja.
Wo waren wir?
Source Contribution Bush.
Ja, nee, das ist ein netter Artikel von Miguel de Icaza, Open Source Contribution Etiquette. Da geht es ein bisschen darum.
Damals, als er noch für Open Source war.
Ja. Da geht es im Endeffekt halt so ein bisschen darum, wie verhält man sich denn, wenn man irgendwelche Fixes für Open Source Projekte committet. Und der hat halt gemeint, wo ich auch zustimmen würde, man soll nicht gleich anfangen, die komplette Syntax nach seiner eigenen Vorstellung umzuformatieren und die Variablennamen umzubenennen und sonst irgendwas.
Ist dir das schon mal passiert?
Die Maintainers, auf der anderen Seite ist mir schon was passiert, dass ich so das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt ein Projekt forken und dann erstmal alles den kompletten Style umändern, und dann ist der Fork halt gestorben. Aber im Endeffekt geht's halt darum, dass man halt so die Coding, den Coding-Stil und die Art und Weise, wie eine Applikation strukturiert ist, so lassen soll, weil die Maintainer werden sich schon was dabei gedacht haben, und man soll einfach nur den Code committen, den Fix, den man da irgendwie fixen will, oder das Problem, was man fixen will, einfach nur fixen und halt den Rest außenrum in Ruhe lassen, weil im Zweifelsfall die Maintainer halt den Code auch, wie der Name es schon sagt, maintainen müssen und dann letzten Endes auf dem Zeug sitzen bleiben. Und wenn du halt da Diffs mit irgendwie hunderten Zeilen von Changes in einen Pull-Request reinhaust, dann müssen die das halt alles reviewen, und dadurch sinkt halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der dann angenommen wird. So. Hm. Ist
echt deprimierend.
So deprimierend. Oh. Open Source Contribution ist schon ziemlich...
Genau, apropos Open Source Contribution, die Java-Apokalypse steht uns
bevor. Alter, Java so, und die haben immer so viel fucking Geld für Videos. So
gut, das ist echt hart. Das sind auch echt aufwendig produziert.
Ja, ja, also die Production
Value. Genau, also das ist ein Video über die Java-Apokalypse, was passiert, wenn kein Java mehr da ist.
Oh. Da war letztes Jahr war doch diese
da Lady funktionieren die ganzen Blu-ray-Player nicht mehr.
Ja, da gab es Lady Java, und davor gab es dann irgendwie dieses...
Lady Java.
Wie ist denn das mit Scarlett Johansson und
wo
so?
Da am Abendtisch saßen, nämlich in Schweden, und gesagt haben, nein, ich mach Java. Und so, oh,
wo die Eltern dann sagen, nee, du darfst kein Open Source machen, du musst .NET und so.
Ja. Richtig. Ist auf jeden Fall ein nettes Video, trotzdem ist komisch, dass sie so viel Geld haben dafür.
Aber es ist schon
Hauptsache Geld.
Sieht echt gut aus.
Das ist also verdammt gut aus. Also das,
die Produktionswerte sind echt hoch.
Also es ist natürlich eine Enterprise-Sprache. Da kannst du schon Geld reinhauen.
Ja, das wird wahrscheinlich.
Apropos, ist noch ein neues Eclipse draußen. Habt ihr das gehört?
Hieß das nicht irgendwie? Haben sie nicht das Naming-Scheme geändert? Heißt es nicht jetzt irgendwie Kepler oder so?
Ja, genau.
Ich habe immer Leute über
Kepler reden. Oder gibt es einen Mond namens Kepler?
Ja, ein Jupiter-Mond.
Ah, okay, dann haben sie das Naming-Scheme nicht geändert.
Es gibt bestimmt einen Jupiter-Mond, der Kepler heißt.
Bestimmt, klar.
Ja, Kepler ist doch das Loch auf dem Mond.
Kepler ist ein Krater auf dem Mond.
Ja, Loch, aber Kepler, passt. Mond gibt es bestimmt auch.
Ja. Egal, Kepler,
das war jetzt aber klingonisch.
Richtig, Mimimi der Woche, würde ich sagen, oder?
Ja, fang mal an.
Oder gab es da noch was? Zu spät, jetzt hat es, glaube ich, gelöscht.
Das hatten wir vorhin schon angesprochen mit diesen 13.
Achso,
genau, mein Mimimi hatte ich schon, Adblock Lite macht mein Browser super langsam gemacht. Ich habe gedacht, ja, ist halt jetzt einfach ein langsamer Computer, und jetzt ist alles schnell und ich bin wieder glücklich.
Super Bonus.
Also schnell. Ich habe gar nicht gewusst, dass es mir davor schlecht ging, aber jetzt ist einfach schon befreiend. Wenn ihr Adblock Lite habt, dann löscht es hart, weil die haben es nicht verdient.
Wenn ihr Adblock Lite habt.
Ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Mach einfach jetzt du.
Das bin ich.
Ist egal.
Ist Ingo Ebel.
Ingo Ebel.
Komisch, oh, Amazon Ingo. Ingo. Was? Ach so.
Rechnung ohne Mehrwertsteuer.
Ach so, ja. Ich habe letztens eine Festplatte bestellt, und ich weiß nicht, was die gemacht haben. Auf jeden Fall gab es keine Rechnung dazu. Also normalerweise kommt die ja dann immer per E-Mail, wenn du so bei Nicht-Amazon-Leuten bestellst, die dann aber trotzdem aus dem Amazon-Repository rauskommen.
Richtig.
Rausfallen. Und dann habe ich erst eine Woche gewartet, dann habe ich gedacht, kommt die noch? Irgendwie, dann habe ich die mal angeschrieben, da kam keine Reaktion. Dann habe ich mich bei Amazon beschwert, die Amazonis haben sich dann bei denen beschwert, dann kam zumindest mal eine Rechnung. Auf der Rechnung war irgendwie keine Mehrwertsteuer ausgewiesen, was ja irgendwie blöd ist, weil
du das absetzen wolltest.
Ich wollte das absetzen, genau.
Und, ja, ist ja okay, ist ja kein
Problem. Ja, das fand ich irgendwie alles blöd.
Ich glaube übrigens, die heißen Amazonen.
Da waren es die nicht mit einer weniger Brust oder so?
Nee, das sind so wie Xena.
Xena war, wir haben auch eine Brust weniger, Gerüchten zufolge, die Bogenschützen.
Das hat ja keiner gesehen. Ja. Also ich habe mir sagen lassen, es ist vollkommen Bullshit, weil das überhaupt kein Problem ist.
Normal.
Weil das ist nicht so, das ist nicht so ein Problem, außer du hast riesige, riesige Brüste.
Vielleicht
Alright. Aber dann bist du auch kein Bogenschütze, ganz ehrlich. Sorry, dann machst du andere Sachen.
Dann bist du eine Bogenschützin. Ja.
Dann bist du kein
korrekt gegendert. Boginnen.
Boginnen.
Schützinnen.
Ah. Ja,
ja, richtig. Ich fand es jedenfalls total blöd. Ich weiß auch nicht, warum die das überhaupt dürfen. Kann mir das mal jemand erklären? Weiß das jemand? Also ich meine, klar, wenn du...
Einfach. Ich glaube, die macht es einfach, ja, das ist das Problem. Du kannst sie jetzt hart verklagen für unendlich viel Geld.
Also ich meine, klar, man könnte das machen, wenn man Abmahnen. Nicht... wenn man nicht in Deutschland Abmahnen, genau. sitzt, sondern die Ware dann tatsächlich woanders her verschickt irgendwie... Dann müsste es ja gehen, also wenn du der Leistungsbringer irgendwie in Frankreich oder sonst was bist, dann könntest du das, aber ich weiß
innerhalb
es nicht.
Innerhalb von Europa musst du trotzdem
Umsatzsteuer
ausweisen.
Ja, dann musst du die Umsatzsteuer aber nicht die deutsche ausweisen, sondern müsstest die, wie ist denn das überhaupt? Ich fand es jedenfalls komisch. Die
Steuern
haben dann,
sind
die
komisch. Dürfen die das überhaupt?
Die haben dann auch reingeschrieben, oh ja, es ist keine Steuer ausgeschrieben, die haben wir ihnen da schon super bonusmäßig mit eingerechnet. Ich hab
gedacht, das ist nicht, wie Sachen funktionieren.
Ich habe gedacht, das ist. Ich hatte dann aber auch keine Lust, mich irgendwie noch mehr rumzustreiten. War dann froh, dass ich überhaupt mal eine Rechnung bekommen habe. Aber Vorsicht, wenn ihr Sachen bei komischen Amazon-Händlern kauft. Also ich werde das jetzt demnächst nicht mehr machen. Ich kaufe jetzt immer bei Amazon.
Direkt.
Direkt. Egal, wenn es 10 Euro mehr kostet, das ist mir wert.
Ich weiß nicht. Jeder liebt fucking Amazon. Jeder.
Ja. Aber Amazon Marketplace, Amazon, du denkst gut. Ja, es steht Amazon drauf, ja. Aber in Wirklichkeit sind
Na und vor allem, wenn es mit Prime kommt, aus einem Amazon-Lieferdingsi, ja, dann müsste es doch eigentlich aus Deutschland kommen und mit deutscher Mehrwertsteuer und allem.
Genau,
sollte man sagen.
Natürlich mein Mimimi hinten dran, auch Amazon Dritthändler-Geschichten. Ich habe mir so einen PS3 Bluetooth-Controller gekauft, weil macOS hat da standardmäßig Treiber für, was ganz cool ist. Und dann habe ich meinen Mac Mini am Fernseher hängen und dann will ich da Super Nintendo-Spiele spielen.
So, ja, das war immer noch nicht fertig?
Habe ich da schon mal drüber geraged?
Gestern.
Wenn du das vorletztes erzählt, dass du das
vorletztes Mal
vorhast.
Achso, du hast
genau,
es noch nicht getan.
Genau, jetzt habe ich mit ihm hinterhergeschrieben und stellt sich raus, er hat noch irgendwie, er hat es nicht gerafft, so, ja, nee, alle anderen haben irgendwie Strich E hinten dran. Ich so, ja, weil wir in Europa sind und nicht in Hongkong. Bedeutet, das war ein Fake-Controller und der sieht so verdammt gut aus, dass er echt war. Und jetzt habe ich einen echten Controller und der pairt auch jetzt anständig und ja, ist gut.
Und den hast alles du wieder fertig. Zurückgeschickt, oder was?
Den anderen habe ich dann wieder zurückgeschickt. Das ist auch super, weil da gibt's dann bei der Deutschen Post ja diesen Maxi-Brief. Und da passt der Controller in den deutschen Maxi-Brief nicht rein, weil der zu hoch ist. Der geht bis 5 cm und der Controller ist irgendwie 8. Und dann gehst du zur Post und dann sagst du, hier passt das da rein. Und nein, ist kein Maxi-Brief, ist ein Päckchen, müssen sie mehr zahlen. Ich so, egal. Und dann sagst du, es geht nach England. Die so, oh ja, England, da ist der Maxi-Brief natürlich ganz anders. Und du siehst, also du findest es nirgendwo raus. Ja. Aber anscheinend ist, sobald du nach England schickst, gelten komplett alle Regeln anders.
Ja, England ist ja auch...
Da sagen
also ich meine, die fahren ja auf der falschen Seite, die kennen keine Kilometer. Und dass der Maxi-Brief da anders ist, der kann ja auch nicht in Zentimetern dann angegeben werden, der wird wahrscheinlich in Fuß oder Yard.
Ja, aber da denke ich mir dann auch so, ja, aber ihr fahrt den doch noch von hier irgendwo hin. Ist euch egal, wie groß der Maxi-Brief ist? Und irgendwie Gesamteuropa bis auf England hat sich auf eine Größe geändert. Eigentlich.
Ja, genau. Maxi-Brief ist aber was Deutsches. Das ist das Problem.
Ja,
und da schickst du halt.
Aber halt nicht. Weil sobald es nach England geht, ist was anderes.
Das heißt ja nicht Maxi-Brief, das heißt dann.
Nee, heißt Maxi-Brief. Wenn ich nach Italien geschickt hätte, hätten sie gesagt, nein, der Maxi-Brief darf nur 5 cm. Dann sagst du, aber nach England? Ja, England.
Sorry.
Guter haben Mann, ja auch keine Zentimeter.
Sagen Sie es bitte nächstes Mal vorher.
Richtig. Das ist doch wohl ganz logisch, dass nach England alles anders ist.
Aber gut, dass sie es auch gewusst hat.
Du musst irgendwie nur 92 zahlen oder so und kannst so ein PlayStation 3 nach England.
Glaub sogar.
Aber ich frag mich, ob man irgendwie rausfindet, wenn wirklich jemand.
Wenn du angelogen wirst, ja, das wäre echt eine tolle Sache.
Die Leute, die irgendeine Mehrwertsteuer oder ohne PS3 Fake verschicken, ob man die irgendwie. Wie kann man die eigentlich anpöbeln und zur Rechenschaft
ziehen? Flüge nach England sind recht günstig, dann fliegst du da einfach hin und sagst so, ey!
Und haust dir aufs Maul?
Richtig, boom, du weißt warum. Dann gehst du wieder.
Ist wirklich so. Also,
ist wirklich so. Ich mach's auch immer so.
Auf jeden Fall.
So die komischen China-Seller bei AliExpress, fuck. Kein Problem, war ich vorbei.
Steh einfach. Ja, komm, nee, Flüge nach England, total gut.
Am besten, wenn du dann auf 2-3 wartest.
Also wenn du es spannend machen willst, dann nimmst du irgendwie Germanwings Blind Booking. Da kannst du noch, wenn du Glück hast, dann kommst du vielleicht auch noch irgendwo. Da kommst du da vielleicht sogar an. Nee, da kannst du, also da ist es halt, dass du die Wahl.
Russisch Roulette.
Nee, da hast du halt die Wahl zwischen 8 Städten oder so, wo du rauskommen kannst. Wenn du Glück hast, ist es dann irgendwie London. Wenn nicht, ist es halt irgendwie Lissabon.
Wenn nicht mal so. Du kannst ja
auswählen, welche du auf jeden Fall nicht haben willst, glaube ich.
Genau, sagst du so, Gerda, wen hassen wir denn in Spanien? Ah ja, wir haben 95, haben wir da mal was auf eBay gekauft. Ein Parfüm, das komisch gerochen hat. Jetzt wird er abgerechnet.
Genau. Wir einfach mal random in Urlaub fahren und Leute punchen. Das funktioniert schon.
Ich glaube auch.
Klar.
Das Einzige, was...
Mich hat da 2001 meinem Irk beleidigt. Auf nach Wolgograd.
Ja, also nachher kommen die Leute bei uns vorbei.
Genau, oh, shit.
So viele Leute, wie wir beleidigt haben, da kommt bestimmt irgendwann einer vorbei.
Richard Stallman steht dann hier vor der Tür.
Ja.
Und puncht uns.
Ach komm, nee, dann hat irgendjemand von euch...
Papagei oder Fußnägel.
Ja, hat irgendjemand von euch lange
Fußnägel. Los, wir müssen Fußnägel sammeln.
Und nein, Richard Stallman steht vor der Tür, schnell schneidet eure Fußnägel.
Das ist quasi der Eject-Button, yep. Nur anders.
Genau.
Okay. Immobilien-Scout, iOS-App, Social Features, Flydie.
Genau. Ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung.
Das tut mir leid.
Ja, das ist so ein ziemlich anstrengend, gerade jetzt halt auch hier in Stuttgart, weil man sieht irgendwie so jede Nacht um 11, das ist auch so ein kleines Teil, jede Nacht um 11 wird irgendwie in der gleichen Wohnung, die gleiche Wohnung in Stuttgart Mitte reingestellt, wo du von fern siehst, oh Gott, das ist ein Fake, das kann nicht sein, weil keiner vermietet eine Wohnung in Stuttgart Mitte für 2 Euro pro Quadratmeter kalt.
Nee.
Macht keiner. Richtig. Aber
und trotzdem kriegst du jedes Mal diesen Warnhinweis oder was?
Ja, nee,
ich
krieg da halt eine Push-Notification, hey, es gibt was Neues, und dann gucke ich drauf und dann denke ich, oh Gott, schon wieder dieser Fake. Aber das ist gar nicht das Problem.
Leute punchen, einfach.
Ja, man
das
kann
ist ja sogar Stuttgart, du musst ja gar nicht mal irgendwo hin. Kannst ja direkt vorbeigehen und die Leute punchen.
Wahrscheinlich wohnt direkt dann
mit seinem Hubschrauber.
Nee, wahrscheinlich wohnt dann irgendjemand da drin, der davon gar von nichts eine Ahnung hat.
Ja, der muss trotzdem punchen.
Das hätte er sich mal früh überlegen sollen.
Ja, hätte er sich mal überlegen sollen.
Hätte man in diese Wohnung einzieht.
Aber wahrscheinlich denken alle so, oh, 2 Euro, das ist bestimmt fake und die wollen es einfach nur loswerden.
Nee, aber da gibt es total viel so Fakes. Also auch wenn du irgendwo Inserate aufgibst, schreiben dir so total viel Scammer.
Irgendwie. Ja.
Das ist krass.
Nee, das ist halt,
was ist das Ziel,
ich glaube, deren Geschäftsmodell ist, die sagen dann, ja, du kriegst die Wohnung, aber du musst jetzt die Miete im Voraus überweisen. Ja,
oder Anwaltsgeschichte, bla, oder ich schicke dir dann Schlüssel, ich bin aber leider schon in England, ich schicke dir einen Schlüssel per irgendwie Royal Mail, Maxi-Brief.
Aber dann passt er nicht rein,
genau, weil dann sagst du,
nein, das ist ein englischer Maxi-Brief, der wird von der Deutschen Post nicht zugestellt.
Die punchen sie, wenn sie das versuchen.
Ich komm vorbei.
Das wäre auch gut, da steht plötzlich der Postbote vor der Tür, hat so einen Maxi-Brief und puncht dich einfach.
Mit dem Brief.
Durch den Brief durch.
Das geht dann in so richtig in Zeitlupe, oder?
Klar. Ja. Das wird auch aufgenommen von seinem Google Glass dann.
Das ist eine neue YouTube-Serie.
Oh ja, das
Leute,
ist
durch
Maxi-Brief-Punch.
Ja, das ist das neue Augenlecken.
Ja, quasi. Ähnlich. okay, Donkau.
Also, nee, ich bin noch nicht fertig.
Oh. Oh.
Jedenfalls hat diese App seit neuestem eine Funktion, dass man da sagen kann, okay, man sucht gemeinsam eine Wohnung und dann kann man hier sagen, hey, ich habe hier eine Wohnung gefunden, ich tu die mal auf einen Merkzettel. Das funktioniert soweit auch, aber man muss es irgendwie manuell aktualisieren, indem man das Ding runterzieht und man bekommt halt keinerlei Push-Notifications von, oh, da hat jemand gerade irgendwie eine Wohnung auf den Merkzettel hinzugefügt oder da hat jemand kommentiert oder eine Wohnung bewertet oder hat, da hat, also
weißt du, da bieten sie schon so ein Feature an, dass du...
Also gut gedacht, aber schlecht umgesetzt.
Ja, total schlecht umgesetzt. Also gut, das ist jetzt die erste Version, wo dieses Feature drin ist, aber das ist halt so, du hast die Möglichkeit, also du siehst zumindest, ob der das Gegenüber, also in dem Fall jetzt meine Freundin, ob die schon einen Anbieter von einer Wohnung kontaktiert hat. Man kann dann in demselben Feld, also in demselben UI-Bereich drüber eintragen, hier und da ist ein Besichtigungstermin.
Aber der andere wird es nie erfahren.
Genau, der wird aber nicht auf das andere Gerät gesynkt, sondern der steht nur bei dir lokal. Nice. Und dann kannst du den halt, super. Also das ist halt
total
so.
Social.
Social, ja. Social,
also du
social.
Bekommst halt vor allem halt auch nicht mit, weil das ist immer dann so.
Ja, der Sinn ist, dass ihr auch noch miteinander redet.
Ja, das funktioniert ja in dem Sinne auch noch, weil wir können ja reden. Aber ich fände es halt
vorher
besser.
Könnte es nicht.
Das wär schwierig, dann müssten wir uns irgendwie was anderes überlegen.
Ja. Anzeichen.
Ja.
Ich habe da was auf die App gepackt. Du lesen.
Ja. Nice. Und es könnt ihr jetzt nicht sehen, was der Ingo für tolle Sachen mit seiner Hand getan hat.
Ja, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, es wäre ein nettes Feature und es ist momentan halt so ein bisschen gut gemeint, aber nicht gut gemacht. So. Ja.
Doghouse Diaries, Data Fragmentation.
Und das ist tatsächlich nicht wirklich mein Mimimi. Es geht halt auch um Standards, um quasi, wo sind meine digitalen Fotos und dann sind so wie 8 verschiedene Services, die ihr benutzt und dann irgendwie Musik und Videos und wie man irgendwie Freunde erreicht und was der für Chat benutzt. Das sind irgendwie alles 100 verschiedene Sachen und er ist traurig, dass das nicht konsolidiert ist. Und er sagt, er würde Leuten Geld in den Rachen werfen, wenn das gefixt wird.
Tja.
Und das ist
aber das ist doch das Problem, was wir alle haben.
Ja. Richtig.
Und dieses Fragmentierung ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Aber ich bin einfach hart ignorant, besonders beim Chat-Zeug.
Fragmentierung ist natürlich die schlechte Version davon. Die gute Version wäre ja Konkurrenz. Die belebt nicht das Geschäft.
Ja, aber du willst ja kein Geschäft, du willst Sachen benutzen.
Du willst nicht du willst nicht alles irgendwie auf einem Anbieter haben, weil dann gängeln die dich und sagen, dann kommt Twitter und sagt, jetzt darf keiner mehr Clients machen und übrigens gibt es überall Werbung. Wenn du irgendwie so 8 Sachen hast, wo du Fotos hochladen kannst.
Also das große Problem ist halt, dass überall andere Sachen sind.
Einfach. Das stimmt natürlich.
Und wenn du überall das gleiche hättest, dann wäre okay, dann könntest du nämlich sagen, okay, ich benutze aber das eine nicht mehr.
Ah, und Cheese
FS. Ja, Cheese FS,
genau. Das würde alles lösen. Aber leider dauert es noch ein bisschen.
Das ist noch eine Beta.
Wird niemals fertig.
Dash
und Jenkins. Gott, wie hasse ich Sachen. Ich habe versucht, RVM oder RBN oder CH Ruby oder irgendwas auf Jenkins einzurichten. Und das Problem ist, die ganzen Dinger sind meist ja so Shell-Funktionen. Die gehen dann mit der Bash und vielleicht noch mit der ZSH, wenn du Glück hast. Aber standardmäßig hat Ubuntu halt die Dash für...
Und was genau geht da nicht?
Jenkins-Zeug. Diese RVM-Geschichten zu laden. Du kannst dann zwar sagen, Jenkins nimmt doch nicht Dash, also er nimmt BinSH, was für Ubuntu standardmäßig die Dash ist.
Ja.
Kannst du sagen, ja, nimm doch BinBash. Und das geht dann auch, aber dann startet er natürlich die Bash, aber keine Login-Shell. Dann kannst du sagen, ja, dann nimm doch Bash-L, aber dann nimmt Jenkins einfach das Ding, quotet es und macht noch 2 Argumente hinten dran, minus XE, minus irgendwas. Und Bash ist dann sehr verwirrt, weil er sagt, ich hab gequotet, kotzt da alles voll. Und dann kannst du natürlich auch dir einen Wrapper bauen, indem du einfach so eine Shell machst, wo du dann sagst, das ist deine Shell und da drin steht dann das Zeug. Ah, nichts ging. Gar nichts ging. Und dann gibt es wieder...
Kannst du nicht einfach dein BinSH mit BinBash ersetzen quasi persönlich?
Ja, aber dann hast du immer noch keine Login-Shell. Dann hast du die Non-Login-Shell, was wiederum keine...
Dann stell doch die Standard-Shell in Ubuntu auf BinBash.
Ja, das hat, was ich ja gemeint habe.
Ist dann aber nicht die Login-Shell.
Na doch, aber bei der Dash kriegst du doch auch keine Login-Shell.
Jenkins sagt dann hier Execute Shell-Script und der... execute die dann einfach, aber nicht in der Login-Shell. Und eine Non-Login-Shell parst zum Beispiel deine Bash-RC nicht, parst deine Bash-Profile nicht. Bedeutet, er lädt dieses RVM-Zeug alles nicht. Die Shell-Funktion ist nicht da.
Bedeutet, du musst es halt nochmal automatisch, du musst es halt nochmal manuell einfach sagen.
Genau, da muss ich in jedem einzelnen Jenkins-Job, der das verwendet, muss ich sagen, hier, mach doch mal. Und es ist ein riesiger Pain. Da gibt es irgendwie von RBNF hat eine gute Wiki-Seite. Die verlinke ich hier dann mal. Ist auch schwer überhaupt so Infos über diese die Shell-Initialisierung zu finden.
Du hättest Punkt Profile vielleicht nehmen können für den User.
Nee, das Problem ist, da siehst du da drin, also wenn die Bash im Login-Mode ist, dann nimmst du zum Beispiel etc-Profile, Bash-Profile, Bash-Login und Punkt Profile. aber das ist nur für eine Login-Shell. Wenn du eine Interactive Non-Login-Shell hast, dann nimmt er die Bash-RC und die Etsy Bash-RC. Wenn du aber eine Non-Interactive Non-Login-Shell hast, dann sourced er irgendwas, was in Bash ein riesiger Clusterfuck. Shells sind alle sehr, sehr komisch, weil sie irgendwie 5 Modes haben. Und Dash macht manchmal Dinge, aber manchmal nicht. Und dann gibt es noch die Fish-Shell und keiner mag die Fish-Shell.
Keiner mag Fish.
Im Endeffekt habe ich jetzt einfach den Standard gelassen und tue jetzt wirklich einfach für alle Jobs, die RVM wirklich brauchen, die Shebang-Line oben reinsetzen. Weil wenn Jenkins erkennt, dass du einen Shebang oben drin hast in deinem Shell-Skript, dann
nimmt er das Richtige, weil er macht ja Punkt Slash immer.
Ja, er macht mit bin-sh ausführen, aber dann rafft es irgendwie die Shell, dass er eigentlich was anderes will. Und dann kannst du nämlich, wenn du in der Shebang-Line das Bash-L hast, dann lädt er eine Login-Shell und dann geht die Sache. Und dann hängt Jenkins auch nichts mehr an. Sonst,
Ja, also er macht normalerweise Punkt Slash einfach und dann versucht es halt auszuführen und wenn der es eine Shebang hat, dann wird es halt einfach hart ausgeführt.
Ich habe da auch ähnliche Probleme gehabt wie der Mark, allerdings beim Deployment von Applikationen, da hat er einfach irgendwie ums Verrecken die falsche Ruby-Version verwendet. Also ich habe da für Deployment Capistrano verwendet, was halt so ein Ruby-Tool ist, wo man dann, das loggt sich dann automatisch per SSH auf dem Server ein und wenn man da die richtigen Plugins lädt, dann installiert er auch die Gems und startet den Server und alles, was man da sonst so konfiguriert hat. Jedenfalls hat er bei mir halt ums Verrecken die falsche Ruby-Version verwendet und nicht die globale RBN-Version genommen, eben wegen diesem Login-Shell-Gedöns. Ich habe da ein Plugin für Capistrano gefunden, das nennt sich Capistrano RBENV. Und wenn man das lädt, dann sagt man, hey du, benutz doch mal irgendwie RBENV. Und diese Ruby-Version, der installiert dann automatisch auch RBENV, wenn es
nicht da gibt's, da gab es auch zwei Jenkins-Plugins, die das ähnlich machen. Gibt's Jenkins RBENV und Jenkins RVM.
Beide kaputt?
Ja, natürlich beide kaputt. Okay. Geht mit der aktuellen Jenkins-Version natürlich
nicht. Ja. Also das Capistrano-Plugin, das funktioniert glücklicherweise und das hat mir also jede Menge...
Holy fuck, Jenkins. Ich muss noch weiter ranten über Jenkins. Jenkins ist ja eigentlich so ein CI-Server für Continuous Integration, aber die scheinen keinerlei Continuous Integration auf dem gesamten Produkt zu haben.
Die haben wahrscheinlich auch keine
Tests. In der aktuellen Version kannst du nämlich eine Build nicht starten mit Parametern. Du startest die Build und dann hast du ein Widescreen und er leitet dich nicht weiter. Niemand hat da eine parametrisierte Build gestartet, weil sonst hätte er rausgefunden, ja, der leitet mich ja nicht weiter und ich bin auf einer weißen Homepage.
Das ist halt echt schon hart, wenn man sieht, wie so eine Software, die eigentlich zum Testen und von automatisierten Tests genutzt werden soll, selbst nicht getestet wird. Das ist irgendwie so,
richtig, total das andere war irgendwie. Ich musste dann aber updaten, weil irgendwie Deflate 100% CPU immer verwendet hat und dann alles unbrauchbar gemacht hat und neulich, dann ging noch irgendwie das XUnit-Plugin, um XML auszulesen, ging in der neuesten Version nicht und der kackt dann immer ab und bricht dann irgendwie, macht Sachen schlecht. Das ist eine sehr miese Software.
Dafür, dass es eigentlich nur irgendwie Shell-Skripte startet, ist schon ganz schön
weird. Ja, für den Cruncher mit Web-Interface ist es ziemlich hart. Also gut, du kannst dir da Sachen zusammenklicken.
Ja, Bullshit.
Aber da hätte ich halt echt gedacht, dass die richtig viele Tests hätten, aber sie haben irgendwie nicht Tests. Oder?
Testen ist für Nutz. Also ich habe auch schon irgendwie, da gab es mal auch so Blogposts, die so ein bisschen Teile von Jenkins auseinandergenommen haben und der Code scheint auch nicht so qualitativ toll zu sein.
Es ist halt ein riesiges Java-Projekt, ja. Machen wir uns nichts vor. Und der letzte Mimimi der Woche von mir, der Zoll, ich habe einen ASIC-Miner bekommen und die haben den dann aufgemacht. Also,
du hast ihn noch nicht bekommen.
Also ich hab ihn schon einmal angefasst.
Und hat er sich gut angefühlt? Wie groß
er
ist
das? Er hat sich so groß und fühlt sich echt groß. Wertig an und so.
Ich habe gedacht, das ist eher so ein Kaffee.
Und warum?
Also erstmal habe ich ihn nicht, weil keine Rechnung außen dran lag. Also die haben das alles korrekt deklariert. Die haben gesagt, das ist drin, das ist der Wert war auch korrekt oder so. Aber das stört den Zoll, dass keine Rechnung dran ist, weil sie sagen, ja, uns ist die Rechnung wichtig, nicht die Deklaration. Und man sollte denken, dass die Deklaration ja eigentlich dafür da ist, um zu deklarieren, was drin ist. Aber anscheinend will der Zoll unbedingt eine Rechnung dran haben. War keine dran, bedeutet, sie haben es behalten, haben gesagt, Marc, komm mal vorbei, mach mal auf. Dann, sie dürfen es nicht aufmachen, weil es ja Postgeheimnis. Bedeutet, du musst dann vorbeikommen und das Teppichmesser einmal führen und aufmachen und sagen so, was ist denn jetzt da drin?
Oh,
und dann war in dem ASIC-Miner halt dieser kleine Klotz mit einer USB und einer Stromversorgung. Dann war ein USB-Kabel, und dann war das Stromkabel zum Netzteil und dann war ein US-Stecker am Netzteil austauschbar. Und dann haben sie gesagt, oh, das ist aber kein europäischer Stecker. Darf das überhaupt in Europa benutzt werden? Ich so, also hier ist das CE-Zeichen auf dem ASIC, hier ist das CE-Zeichen auf dem Netzteil. So, ja, und auf dem Stromkabel? Ich so, ja, da war sogar, glaube ich, auch ein CE-Zeichen irgendwie drin, keine Ahnung. Kann ja hier benutzt werden, aber ist wahrscheinlich irgendwie dick genug und isoliert oder so. dann haben die gesagt, ja, aber das C-Zeichen, das bedeutet ja jetzt erstmal nichts. Wir müssen das erstmal weiterleiten, weil da kein deutsches Stromkabel drin ist und auch keine deutsche Anleitung. Und ich so, ja, aber ich
mein Geld.
Ja, nee, ist nicht so pfeifen. Dann habe ich, dann sage ich, ja klar, dann sehe ich das Ding 3 Wochen nicht wieder. Und die so, nein, nein, das geht ganz schnell, 3 Tage maximal. War Montag, heute ist Freitag, nichts von denen gehört bisher. Hab denen meine Handynummer dagelassen.
Und gesagt, die meinen jetzt damit.
Schon, ja, ich sag denen jetzt, die haben alle eingecheckt. Also wenn ihr diese Essig weiter findet, nicht abgeben, sagen irgendwie CE-Zeichen, die Leute können es eh nicht nachvollziehen. Ja, aber und jetzt haben die einfach ein riesiges Cluster unten im Keller.
Die haben jetzt einfach einen riesen harten
Bitcoin-Cluster. Und aktuell, also mit der aktuellen Schwierigkeit, die ja echt täglich steigt, mit der aktuellen Schwierigkeit wären es irgendwie so $20 am Tag, $19 am Tag, vielleicht abzüglich Strom sind wir dann irgendwie bei $18 am Tag.
Ja, es verbraucht wie viel, 25 Watt?
Ja, irgendwie gar nichts. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall kostet mich das jetzt quasi $18 am Tag.
Ja, meiner ist noch nicht angekommen, das ist quasi genauso schlimm.
Ich habe auch noch so eine Zollgeschichte. Ich habe, ist so ein Teil Zoll, Teil anderer Shop-Mimi. Ich habe bei einem T-Shirt-Shop so ein paar T-Shirts bestellt, da waren so ein paar Fehldrucke dabei. Beziehungsweise ein T-Shirt war halt total doof. Das ist nach dem ersten Waschen ist da die Farbe komplett so flöten gegangen. Also vom Druck, nicht vom T-Shirt selbst. Da habe ich denen irgendwie eine Mail geschrieben, meinte, ja, we can do better, bla bla bla. Wir schicken dir hier mal einen Ersatz. Das habe ich nach ungefähr gefühlten 5 Monaten, nee, keine Ahnung, 5 Wochen vielleicht, so ein Post vom Zoll bekommen, ja, war keine Rechnung dabei, holen Sie doch mal ab. Jetzt bin ich natürlich in der Situation, das ist einfach nur ein Austausch-T-Shirt für eins, was ich schon mal gekauft habe. Und das wird spannend, da muss ich demnächst mal hin.
Ach, sag es ein Geschenk.
Ja, ja. Gut, hast du das andere zurückgeschickt?
Nein.
Dann hast du 2 T-Shirts.
Ja, aber das eine ist halt doof. Farblich.
Stehen dir egal.
Du musst es ja nicht mitbringen. Sagst, du hast es vernichtet.
Nee, der Zoll sagt dann halt, dann haben sie 2 T-Shirts und 2 T-Shirts wurden eingeführt, 2 T-Shirts werden bezahlt. Also gut, in dem Fall, es ist ja kein Austausch, sie schicken dir ein zweites.
Ja.
Weil das erste scheiße war, aber das ist ja.
Ja, ich hätte es ja wieder zurückschicken können, aber.
Ja, genau. Muss mal gucken, was billiger ist.
Keiner mag den Zoll.
Ja, nee. Weißt du, da gehst du einfach mit T-Shirt hin, versteckst es erstmal und sagst erstmal, ja, Austausch, das andere war kaputt.
Genau.
Genau, und da gab es auch vor.
Wenn die sagen, dann müssen sie das andere zurückschicken, dann sagen sie, hier, schicken sie zurück.
Genau, da gab es im Planet Money Podcast, auch wieder der NPR-Podcast neulich, wo wir gerade bei Zöllen sind.
Wir sind kein Business-Podcast, vertraut
vielleicht
nicht darauf,
wir,
was der
Marc
sagt.
Auf jeden Fall, da gab es auch eine coole Folge über Reifenzölle in den USA und die haben Zölle auf China erhoben, weil China so billig war und das hat die irgendwie $1 Milliarde gekostet, den ganzen Ramsch, also die gesamte Volkswirtschaft, und sie haben irgendwie 1000 Arbeitsplätze damit geschaffen. So gut. Milliarde, ist nicht so viel. Und außerdem haben sie dann nur die Zölle auf China, deswegen kommen jetzt alle koreanische Reifen, weil die immer noch viel billiger sind.
Ja, aber
Zölle dafür bringen wohl gar nichts.
Ja, ja, aber China und auch die EU bekriegen sich da auch gerade irgendwie.
Genau, aber also wahrscheinlich.
Mimimi, eure Solarteile. Mimimi, euer Wein. Mimimi, euer, keine Ahnung.
Sind alle Wirtschaftswissenschaftler sind sich wohl einig, dass Zölle insgesamt nur Schaden machen. Und das ist dann doof. Also.
Keine Ahnung.
Nee,
es gibt halt immer Lobbyorganisationen, die dann sagen, nein, aber warum können wir denn nicht Braunkohle hier abbauen? Nur weil wir keine haben, ist doch kein Grund. Kannst du nicht mal alle anderen besteuern? Oh, ist okay. Egal. Pix. Bugsnack. Bugsnack ist cool. Ich benutze Bugsnack. Das ist ein Service, der kannst du für irgendwie alle möglichen Sprachen, registriert er sich als Exception-Händler. Bedeutet, wenn irgendwo in deiner App eine Exception fliegt, dann nimmt er die und schickt die in den Webservice, so mit Stacktrace, und dann kriegst du eine E-Mail zugeschickt und der klassifiziert die. Also du kannst dann sehen, hier, du hast 18 Exceptions von dem Typ an dem Stück Code gehabt. Du kannst dir dann im Webinterface anschauen, kannst daraus direkt irgendwie Tickets für dein Trouble-Ticket-System generieren, kannst du sagen, hier, mach ein GitHub-Issue oder post was in Jira oder sonst was.
Jira.
Nee, sorry. Ich mag das total. Pricing, also selbst für so Big Enterprise Zeug ist das ganz cool. Sie haben irgendwie für alle möglichen Sprachen Plugins und ja.
Hast du das bei Android nicht mit dabei?
Bei Android?
Ja. Wenn du das benutzt dafür?
Android? Nee, ich benutze das für mein
Web-App. Ach so, nur für das Web?
Für den Crawler-Zeug da, was ich laufen habe.
Okay, also hier unten steht auch irgendwie für Android mit dabei.
Sie haben, also man weiß nicht, wo es ist, ganz komisch, wenn du eingeloggt bist, sieht das alles so komisch aus. Auf jeden Fall, ich finde, es funktioniert echt gut. Hier Ruby, Python, PHP, Android, iOS, Node.js, JavaScript, Unity und Java. Also haben sie zumindest die Notifier-Libraries. Und das ist, ich finde es schön, weil es gibt oft so Exceptions, die dann halt in die Enterprise-Restart-Loop kommen und dann wird die App einfach neu gestartet und geht's wieder. Und mit dem Ding kann man dann sein Softwareprojekt schauen. Und es ist gratis für so kleine Projekte.
Alle Enterprise-Software muss neu gestartet werden.
Regelmäßig. Ja, aber jetzt weißt du auch, warum.
Achso, gut. Techbar.
Genau, ich habe...
Admiral Techbar.
Techbar.
It's a tag.
Ich habe in den letzten paar Tagen ein bisschen mit meinem Vim rumgespielt, um den nochmal ein bisschen zu erweitern, um da so ein paar Features reinzukriegen, die man sonst eher so in normalen, vollen Entwicklungsumgebungen hat. Unter anderem habe ich hier Techbar, das ist so, das benutzt C-Tags und ist so ein Sidebar-Plugin. Was?
Nee, sorry, ich
mach weiter.
Lachen.
Das, ja. Das ist so ein Sidebar-Plugin, was einem so Klassendefinitionen, Methodennamen und so weiter, was man in seinem File, was man gerade editiert drin hat, in so einer Sidebar anzeigt. Da kann man einfach drauf, sucht jetzt irgendwie nach Methode XY, dann sieht man die in der Seite, klickt drauf und dann springt man gleich zur Methodendefinition. Das ist schon ganz cool. Was ich ja auch noch verlinkt habe, ist so ein Blogpost, der mal erklärt, wie man Vim in Kombination mit C-Tags benutzt. Und da ist das Ganze noch ziemlich cooler, weil wenn man da irgendwo eine Methodendefinition oder eine Klassendefinition oder sonst irgendwas sucht dann und da ein C-Tag-File für sein Projekt angelegt hat, dann drückt man halt Control irgendwie eckige Klammer zu und dann springt man dann gleich in die Definition rein und kann so seinen Source-Code relativ schnell browsen, ohne dass man irgendwie Hirnkrebs bekommt.
Gut. Voll ist ein bisschen wie Raketentriebwerke Rollschuhe bauen.
Ja, sowas in der Art. Also ich habe jetzt halt da fehlt noch was. Ich habe noch irgendwo ein weiteres Vim-Plugin, was hier thematisch eigentlich dazu passen würde, nämlich Syntastic. Das ist dann noch
Syntasticals,
so,
was?
Ja, Syntastical.
Syntasticals?
Nee, Syntastic heißt
Syntasticals.
Nicht genau. Das ist ein Vim-Plugin, was dir dann in der Sidebar, in diese Gutter, nennt sich das in Vim, Syntax-Errors anzeigt, wenn du irgendwie Scheiß schreibst. Zusammen. Und das funktioniert auch für Ruby und noch ganz viele andere Programmiersprachen. Das ist halt ganz nett, wenn man irgendwie vergisst, eine Klammer zu schließen oder so, dann modzt der schon, bevor man irgendwas macht. Ja, ist gut.
Schön. Das macht ja jedes Mal, wenn du speicherst, glaube ich. Ne?
Dann Click-to-Play in Firefox.
Genau, also es gibt ja immer wieder so diese, oh, du kannst hier dieses Plugin runterladen, Click-to-Play für Chrome und Firefox.
Chrome ist es schon
genau. Drin. Im Chrome ist es einfach mit dabei und im Firefox ist es auch mit dabei und du musst einfach nur anmachen und dann ist fertig.
Mhm.
Und, genau. Und das ist bloß ein Link zu pctipp.ch.
Bisher wusste keiner, wo es geht und jetzt.
Nö, ich hab's nicht gewusst und ich habe gedacht, ich pick das mal hart. Weil es gibt immer noch diese Plugins, die genau das machen, aber du brauchst es nicht, weil du hast es einfach in deinem Browser.
Ah, das ist in Firefox geht, also about config oder so.
Ja, okay. About. Und dann machst du da enable click to play oder sowas.
In der ja, okay.
Genau.
E3?
Genau, eine E3 Tech Demo wollte ich kurz noch picken, weil das relativ cool ist. E3 war ja das, was vor 2 Wochen war, die Super Gamer Messe, keine Ahnung was. Mhm. Und das ist jetzt kein Spiel, sondern einfach nur eine Tech Demo, was dann mit der PlayStation 4 funktionieren soll. Aber wie es dann später aussieht, ist auch noch egal. Jedenfalls sehr lustig und kann man sich anschauen. Sind 15 Minuten. Am Anfang sieht so aus, sowieso die typische Tech-Demo mit so 3D, bla, keine Ahnung.
Bonus-Features, ja.
Bonus-Features sieht cool aus. Und dann hat es aber einen Twist und ich will den Twist noch nicht verraten, aber ist sehr lustig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich anzuschauen.
Ich schaue gerade, das sieht so aus wie Dinge.
Ja, ja, genau. Und jetzt musst du noch. Ich glaube, nach 2 Minuten wird es dann lustig auch.
Ich weiß nicht, ich bin gerade bei 11, aber.
Ach so, na gut, bei 11 ist dann ja auch schon fast vorbei.
Vielleicht soll ich die ersten paar
vielleicht, Minuten. Ja, sehen, genau. Weiß, naja, ist ja auch egal. Guckt es euch einfach hart an und oder auch nicht.
So, die Brown ist da live.
Genau.
Pry, Bagger!
Genau, ich habe schon ein paar Mal Pry gepickt, was so eine schöne, bunte Ruby-Shell ist. Ich habe da bisher PryNav benutzt zum Debuggen. Das ist allerdings relativ langsam und ist irgendwie so ein bisschen uncool.
da gibt es jetzt eine neuere Variante, die allerdings nur auf Ruby ab 1.9 funktioniert, und das ist Pry Debugger, und da kann man halt im Endeffekt auch sagen, jetzt hier, ich setze mir einen Breakpoint, ich single step meinen Code, ich kann da bestimmte Methoden reinspringen, editieren, inline irgendwelchen Code ausführen, und das ist halt deutlich schneller als PryNav und kann noch mehr und ist cool. Daher, also uns kann Remote Debugging, das heißt, man kann sich da irgendwo remote übers Netzwerk an den anderen, oder ich bin nicht sicher, ob übers Netzwerk, aber man kann sich auf jeden Fall an den anderen Prozess ranhängen und dann diesen anderen Prozess halt auch debuggen. Okay, dann ist
aber das ist eine coole Sache. Das ist quasi wie der GDB, nur für nicht GDB Dinge.
Genau.
Für C Dinge.
Genau. Für Ruby halt.
Ruby Dinge. Sehr schön.
Megfu.
Habe ich noch was?
Ja.
Was habe ich denn? Ah, genau. Ich wollte mal I Can Barely Draw picken. Mit einem lustigen Comic dieses Mal. Also grundsätzlich ist der Comic sehr cool und der ist lustig und passend zu dem ganzen Prism-Zeugs und so. Und ihr könnt ihn euch einfach selber durchlesen, weil er ist lustig.
Sehr gut.
Und der Comic ist lustig.
Pride. Pride.
Genau, Minitest with Pride. Das ist ganz cool. Ich benutze Minitest für meine Unit- und Integration-Tests in Ruby. Da gibt es ein Modul, das nennt sich Pride, und das macht einfach den Shell, den Test-Output bunt. Was gut ist, weil mehr bunt ist, mehr bunt gewinnt. Ist
mehr gut.
Pride.
Ja, so wie Gay Pride, nur anders.
Ja.
Ich habe ja immer das Problem mit HFS, weil das geht ständig kaputt.
Mhm. Also, das ist eigentlich auch nur bei dir.
Es kann nicht nur an mir liegen.
GCFS muss es sein, einfach.
Das ist einfach kein GCFS.
Nee, es ist nicht, definitiv nicht. Also es geht immer kaputt und deswegen probiere ich jetzt seit ein paar Tagen was anderes aus. Es gibt einen in Anführungsstrichen kommerziellen Treiber, also zumindest für Linux ist der...
Achso, darum geht's kaputt.
Was? Du benutzt wieder Lunix.
Nein, du sollst kein HFS unter Lunix mounten.
Doch. Will ich aber.
Geht nicht, ist verboten.
Jetzt schon.
Das ist gegen die Regeln.
Vielleicht. Also es geht auf jeden Fall. Es gibt einen Treiber von Paragon, das ist so eine deutsche Firma. Für private Nutzung ist das kostenlos. Das ist ein NTFS und HFS plus HFSX, was auch immer HFSX ist, Treiber. Muss man sich kurz anmelden bei denen, irgendwie E-Mail-Adresse hinterlassen, dann schicken die einen Link zu, dann kriegt man so ein Target-Z runtergeladen und dann gibt's im ein kleines Ding, was das noch ein bisschen rumpatcht, dass das auch richtig auf Arch baut. Und dann kann man es modproben und NTFS und HFS lesen, schreiben, mounten, ohne dass man jetzt erst Journaling deaktivieren müsste oder sowas. Und ich will halt auch HFS auch schreiben unter Linux, und das ist ja das Problem. Lesen ist immer kein Problem, aber lesen, schreiben, ich weiß nicht, wer da was kaputt macht, ob es weil es ohne Journaling ist oder auf jeden Fall geht's mir regelmäßig kaputt. Selbst meine Time Capsule ist ja letztens kaputt gegangen und da war das Filesystem auch rottig danach. Und da habe ich nicht mit Linux drauf geschrieben, im Übrigen.
Ja, das sagst du ja jetzt.
Zumindest nicht, klar. Über SMB und AFP und nicht über.
Oh ja, das ist das Problem. Dann, ja, das ist klar. Das ist
die GPL, die da in ein Dateisystem reingeht.
Die hat das andere einfach infiziert.
Die frisst sich einfach da rein und macht da irgendwie den Code kaputt.
Ich glaube, die sind einfach, Apple ist einfach zu blöd, Filesystemtreiber zu schreiben, Filesysteme zu bauen. Daran liegt es, glaube ich. Die sollten mal. ZFS oder so.
GCFS.
GCFS, gleich GCFS, genau. Wenn die GCFS bauen hätte, mag ich die vielleicht auch wieder. Kann ja sein. Also wenn ihr auch das Problem habt, wir können den mal austesten. Ich benutze ihn jetzt seit 2 Tagen. Normalerweise ist es so, dass mir das immer einmal im Monat irgendwie verreckt ist. Ich muss jetzt mal gucken, ob das auch kaputt geht oder ob das jetzt besser funktioniert. Auf jeden Fall können die mit Journaling und alles irgendwie umgehen. Ich weiß auch nicht, warum der NTFS-Treiber jetzt irgendwie besser sein soll als der normale, der unter Linux dabei ist. Also ich meine, die haben auch nichts anderes gemacht, als das reverse-engineert und Dokus gelesen und das irgendwie gemacht. Also die haben jetzt nicht irgendwie bei Microsoft nochmal gefragt und irgendwie lizenziert oder Dokus extra bekommen oder so. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob die wirklich besser sind oder nicht. Das muss man jetzt mal testen. Auf jeden Fall bieten die zurzeit mehr als das, was der normale Linux-Kernel kann, und schließlich mit den, dem Auer-Package da ruhig gut bauen, sonst ohne
Pets. Und dann fstab Eintrag ändern und dann ist gut.
Genau, genau. Ja, es gibt auch von den Leuten die andersrumme Variante. Du könntest auch auf macOS einen Ext-Treiber laden.
Habe ich schon mal probiert, das kann allerdings nur X2, soweit ich weiß.
Oder also die kostenlosen Varianten, aber von Paragon gibt's einen, okay. Den musst du für 20 Euro kaufen und der kann X234. Wie gesagt, jetzt der für Linux, der HFS-Treiber ist kostenlos für private Nutzung. Wenn du den für macOS haben willst, dann musst du was bezahlen. Ist ja auch klar, wer macOS benutzt, hat Geld. Wer Linux hat,
bin einfach eins. Ja, Cheapskates einfach. Ja. Und irgendwelche komischen bettigen Leute.
Und klar. Deswegen könnte man es auch andersrum probieren. Vielleicht mache ich das auch noch. Ja. Mal gucken. Ja. So, Ext ist mir eigentlich scheinbar lieber. Das kriege ich irgendwie leichter repariert als ein HFS. Ich habe jetzt ziemlich viele Tools. Also es gibt ja auch HFS Rescue, hat jemand geschrieben, wo ich auch ein paar Files wieder rausgeholt habe. Es gibt da schon einiges, aber irgendwie ist mir so ein Ext doch irgendwie lieber. Na, ich muss mal gucken. Aber wer die gleichen Probleme hat, irgendwie Linux und macOS gleichzeitig benutzen möchte und Dateien irgendwie austauschen.
Keiner.
Doch, es gibt tatsächlich Leute. Es hat ja jemand dann vorgeschlagen, ich sollte dann NTFS lieber nehmen, aber
ja, ich weiß auch nicht. Ja, wobei NTFS mit NTFS 3G nur so zum Datenaustausch ist eigentlich ganz stabil.
Ja, deswegen. Zumindest. Aber ja. Das ist irgendwie zwei Unix-Systeme, die sich über NTFS austauschen. Das ist auch irgendwie komisch.
Fühlt sich falsch an.
Besser als in die Hose geschissen.
Nee. Also ich glaube, da würde ich mir lieber in die Hose scheißen.
Das will ich sehen.
Okay. Aber ich habe das Problem gerade nicht.
Oh, verdammt. Deswegen,
ich habe kein komisches Lunix und...
Ich finde, du solltest dir einfach irgendeine so eine VirtualBox-Geschichte und dann fährst du den Mac hoch, dann hast du das macOS-Energiemanagement, den ganzen Scheiß, der einfach geht und dann machst du einfach die VirtualBox auf Vollbild und dann so bam, Linux.
VirtualBox auf Vollbild.
Ja, dann kannst du einfach mounten, vielleicht. So per NFS quasi, dann hast du da quasi dein Home Directory sich irgendwie cool gemountet.
Ne, es zackt alles. Alles Virtualisierung zackt noch.
Slow. Außer Docker rockt.
Docker auch nicht.
Container auch.
Ja, aber dann kannst du ja wieder nur Linux in Linux fahren.
Ja.
Zackt doch auch wieder.
Das ist zackt aber auch alles. Nicht, aber ist auch quasi virtualisiert.
Manchmal quasi virtualisiert. Deine
Prozess-Table und so.
Ja, pa.
Du kannst so Sachen machen, dass du root bist, aber keine Root-Credentials mehr hast.
Ja,
du so, who am I? Root. Und so, ID 0. Und dann sagst du so sudo bla. Und dann sagt er, nein.
Total ja, krass. Das gibt es, glaube ich, sogar einfach ein Tool, was du benutzen kannst. Was
das ja, macht. Das ist schon im Kernel mit drin.
Fake Root heißt es einfach nur unter Dings.
Nee, ich glaube, das ist nicht mal Fake Root, das ist dieses Capabilities-Zeug.
Genau.
Ja, aber du kannst auch, also unter Arch Linux brauchst du das halt immer, um Shit zu bauen. Dann sagst du Fake Root und dann macht er irgendwie Bonus-Features und dann crasht es dir in der Mitte nicht weg, weil er.
Das ist auch nur ein Wrapper um CH-Root außenrum, oder?
Nee. Nicht? Es ist einfach, du bist einfach der User und setzt bloß die UID auf 0 für die Zeit. Und dann sieht es aus wie 0. Oh, ich bin 0, ich bin Root. Verstehe. Und dann bist du es aber nicht.
Sehr gut.
Also das ist tatsächlich das nur. Und das war's schon.
Wir bauen jetzt gerade unser System so intern ein bisschen drauf, um Capabilities zu nutzen und dann alle Sachen im CapJail auszuführen. Und das ist total Bonus.
Voll gut.
Wir haben, glaube ich, Ingo hart unterbrochen.
Ja.
Oder war Ingo fertig?
Ingo ist fertig.
Wow. Okay, Fly, die letzte.
Genau.
Langsam hier alle gamen,
wird langsam Zeit. Ich bin ja gerade am Thesis schreiben und da muss man ja prokrastinieren, weil sonst müsste ich ja tatsächlich produktiv Thesis schreiben. Und ich
das macht eh keiner.
Ich bin heute auf die Idee gekommen, eigentlich nervt mich das, dass ich immer dann manuell irgendwie in einem Shell-Skript dreimal hintereinander dann irgendwie mein PDF-LaTeX ausführen muss und dann muss ich noch zum richtigen Zeitpunkt mein BibTeX kompilieren und irgendwie dann noch die alten Sachen wegräumen und irgendwie nervt das alles. Da habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt, was es da so gibt, bin dann auf Rubber gestoßen. Rubber ist so ein Command-Line-Tool, was einem so die LaTeX-Kompilierung von einem Projekt abnimmt und einfach das Richtige tut. Das heißt, es kompiliert dann irgendwie gleich das BibTeX mit und es kompiliert das LaTeX so oft, dass dann quasi auch das Richtige passiert, dass so Referenzen richtig aktualisiert werden und so weiter. Das ist schon ganz cool, aber ich wollte das halt noch mehr automatisieren und
noch mehr
automatisieren.
Maximal automatisieren.
Genau, und da ist mir eingefallen, es gibt ja dieses lustige Ruby-Projekt Guard. Mhm. Das ist so ein, damit kann man so File-System-Watch-Skripte bauen. Also das, du kannst sagen, hey, beobachte mal diese Dateien in diesem Ordner und mach dann irgendwie dementsprechend das Richtige. Also habe ich mir einen Guard-File gebaut. Mhm. Und führe jetzt einfach bei jeder Änderung für Stern.tech oder BIP-Dateien in meinem Thesis-Projekt
führe ich jetzt quasi Rubber aus und jedes Mal, wenn ich dann halt quasi in meinem Vim meinen LaTeX abspeichere, wird da komplett neu durchkompiliert. Das PDF wird in Place ersetzt und da Preview, also dieses PDF-Anzeigegedöns auf Mac OS X, das versteht, wenn da was Neues reingeladen wird, aktualisiert er das gleich sofort. Und ich habe eine schöne vorgerenderte Preview als PDF von meinem von meiner Thesis.
Kommt gut.
Und das ist eigentlich ganz cool. Das habe ich mir mal also so zusammengebaut und das funktioniert jetzt.
Guard ist wie iNotify, nur das.
Guard benutzt iNotify. Das benutzt, ist es quasi noch
Cross-Plattform.
Das ist Cross-Plattform. Das benutzt so ein Wrapper um diese ganzen iNotify und sonstigen Schnittstellen.
Was gibt's denn noch für eine Schnittstelle außer iNotify?
Mac OS X hat sowas, Windows hat sowas. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber iNotify gibt's
ja. Solaris macht Dinge.
Genau, Solaris macht Dinge. Solaris
benutzt keiner.
Und iNotify ist halt nur auf Windows.
Also wenn du Solaris hast, dann hast du kein Ruby, ganz einfach.
Das Guard Listen benutzt und Listen macht dann die.
Genau, Listen ist dieser Wrapper außenrum und Guard ist quasi noch so, du sagst, du kannst Tasks definieren, die dann bei bestimmten Änderungen ausgeführt werden. Du sagst, welche Dateien da betroffen sind und dann definierst du dir halt irgendwie eine Klasse, die dann halt sagt, was getan werden muss.
Das Richtige im Normalfall.
Genau, und ich sag dann halt hier, gib mal aus, was sich geändert hat und ruf Rubber auf und das war's.
Mehr also macht. Hier Listen hat jetzt für, also der hat so Adapter für BSD, für Darwin, für Linux, für Windows und ein Fallback auf Polling. Mhm. Da macht er eben bei BSD macht er KQ, also bei das macht er auch, kann ja auch macOS zum Beispiel.
Ja.
Und bei Darwin, da wird er wahrscheinlich, da macht er FS Event.
Ja.
Irgendwie, was wahrscheinlich intern auch auf KQ aufsetzt. Und ja, für Linux macht er iNotify. Für Windows macht er was ganz freakiges WDM. Windows Kernel
Device Mapper.
Ja, also genau. Dieses Listen Gem ist übrigens auch Teil von Guard selbst. Das ist nur raus extrahiert.
Und sie sagen über ihren eigenen Scheiß, dass es voll awesome ist. Das ist ein bisschen weird.
Ja, muss man ja.
Nee, muss man nicht. Sorry.
Ja. Nee, es funktioniert auf jeden Fall.
Aber cool, das ist ja super. Schön.
Ja, und ich habe dann gleich auch wieder auf Twitter entgegengekommen, ist mir entgegengekommen, ja, aber du brauchst doch da kein Ruby benutzen, das geht doch mit iNotify und das ist halt so, ja, nee, iNotify funktioniert halt nur auf Linux und das funktioniert halt jetzt überall, wo du irgendwie Ruby installiert bekommst.
Aber du bist der Einzige, der es benutzt, deswegen ist es vollkommen egal. Ja. Deswegen nimmst du einfach das, was für dich funktioniert.
Ja, richtig, aber es funktioniert und das ist okay.
Du hättest denen ja sagen können, dass sie deinen Code schreiben sollen. Und dir einen Pull-Request für deinen GIST schicken sollen.
Genau,
einen
Pull-Request für meinen GIST. Also ich habe hier mal das Guard-File verlinkt und die GitHub-Projekte und so weiter. Auch. Und auch die Anleitung, wie man sich ein Guard-File selber, also so ein Guard-Plugin selber schreibt. Kann man sich mal angucken.
Okay.
Ja, ich glaube, das war's dann.
Sind wir durch?
Ja, sehr gut.
Für heute. Oder? Hat einer was?
Nö.
Nö. Ach ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn nicht wieder einer krank ist und alle anderen meinen
Ausreden.
Ja, genau.
Quatsch.
Dollar Ausreden zu finden. Dann hören wir uns nächste Woche wieder ihr könnt uns bis dahin knuddeln und
flattern.
Auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Und also ich meine, eigentlich wäre halt Spaß dein Satz, aber.
Habt Spaß am Gerät, aber ich.
Du bist noch irgendwo anders.
Ich habe gerade den Chat gelesen. Ich hab mich gerade gefragt, ob ich irgendwie mich vorhin versprochen habe, aber nochmal, um das klarzustellen, iNotify ist für standardmäßig auf Linux. Felix hat da gerade noch was in den Chat gepostet, dass es scheinbar auch irgendwie was für Windows gibt.
Ja, das ist ein Notify Wait dann einfach implementiert mit den APIs, was halt auch Windows immer benutzt. Mhm. Und ein Notify Wait ist eine ziemlich coole Sache. Das ist quasi ein Skript, was so lange wartet, bis eine File angefasst wird, die du ihm sagst.
Genau.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
Okay. Dann bis nächste Woche.
Ciao.
Habt Spaß.
Nitro.
Laser.
Xena.
Warte,
was
war ich nochmal? Ich hab's schon
der andere, du warst irgendwie
so Trippin. Nee,
das
Ill-Trippin.
Ill-Trippin, oh yeah.
Gut, ciao.
Ciao.